Fritz. Podcast.
Der Film Blue Moon.
Der schönste Freitag im Monat, denn es ist Film Blue Moon. Anna Wollner, die Filmfritzin, ist mal wieder hier im Studio. Hallo.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und mein Name ist Selin Güngör. Ich freue mich auch, dass ich nach 2 Wochen Fritz-Abstinenz endlich mal wieder hier bin. Tag. Mal gucken, ob ich das alles noch kann, aber ich denke schon. Wir waren auf jeden Fall im Kino und wir hoffen, ihr auch, denn darum geht's in den nächsten 2 Stunden. Der Film Blue Moon ist eine Talksendung und wir reden 2 Stunden lang nur über die Filme, die ihr gesehen habt. Es gab in diesem März viele unterschiedliche Genres, Sci-Fi, Drama, Action, Agenten-Action.
Nochmal Sci-Fi. Mehrere Jugendbuchverfilmungen, einen Zeitreisefilm, ein paar Animationsfilme, die teilweise auch geknetet worden sind.
Das klingt lustig.
Noch so ein paar Oscar-Filme, die nachgerutscht sind. Still Alice zum Beispiel, Anfang März, glaube ich. Dann Most Violent Year, einen Film, der bei den Oscars keine Rolle mehr gespielt hat, aber bei den Golden Globes noch, mit Oscar Isaac und Jessica Chastain von J.C. Chandler. Das ist der Typ, der auch schon den Film mit Robert Redford allein auf dem Boot gemacht hat. All is Lost, der lief letztes Jahr im Januar. Aber ich klugscheiße schon wieder rum und die Sendung ist noch keine 2 Minuten alt.
Vielleicht habt ihr ja eher so diese größeren Blockbuster, nenne ich sie jetzt mal, gesehen. Sowas wie Kingsman oder Chappie.
Insurgent, die Bestimmung.
Ich bin ja großer Fan der Bücher. Der Film, naja.
Wollen wir jetzt noch gar nicht drüber reden, oder?
Eure Meinung.
Genau.
0331 70 97 110. Und natürlich über alle anderen Filme, die ihr gesehen habt, reden wir natürlich auch. Also wenn der jetzt nur aus dem Februar ist, dann machen wir uns nicht ins Hemd. Es soll ja Leute geben zum Beispiel, die mehrmals 50 Shades of Grey gesehen haben. Das lese ich jedenfalls immer auf der Facebook-Seite von 50 Shades of Grey. Schon 5-mal im Kino gewesen.
Vielleicht war ja auch jemand gestern schon im Kino und hat der Nanny gesehen. Den neuen Film von, mit und über Matthias Schweighöfer, ist ja auch was, worüber wir reden müssten eigentlich.
Oder den neuen Animationsfilm hier, Home. Der ist auch seit gestern im Kino.
Stimmt. Mhm. Und ist es noch, was ist denn noch seit gestern im Kino? Tod den Hippies, es lebe der Punk. Auch ein deutscher Film über die 80er. Du guckst mich an wie ein Auto.
Ja, vielleicht habt ihr den ja gesehen, 0331 70 97 110 und jeder, der bei uns anruft, bekommt natürlich auch was. Anna hat nämlich immer eine Filmkiste und da sind immer tolle Dinge drin. Was ist denn diesmal drin, Anna?
Ich habe mir diesmal sogar mal aufgeschrieben, was drin ist und musste jetzt noch ganz schnell meine Notizen im Telefon aufmachen und sehe schon, ich habe mich verschrieben, da steht Verlosungsteug statt Zeug. Aber es ist was dabei von Die Trauzeugen AG, von Insurgent, da habe ich noch Freikarten, T-Shirts oder noch den ersten Film, also Divergent auf DVD, dass man auch weiß, worum es überhaupt geht. Freikarten für A Most Violent Year, T-Shirts von Jupiter Ascending, T-Shirts von Chappie, Cinderella, Stoffbeutel und Notizbücher.
Stoffbeutel.
Und mein Highlight, ich nehme es mir glaube ich selber mit, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, SpongeBob Badewannenstöpsel.
Also 0331 70 97 110. Wenn ihr anruft, mit uns über Filme quatscht, dann schnürt euch Anna ein schönes Filmpaket zusammen. Bevor wir hier gleich anfangen, es sind nämlich schon ein paar in der Leitung, würde ich sagen, blicken wir doch mal zurück nochmal auf den März, beziehungsweise wir hören mal zurück in den Filmmonat März.
Sagen Sie, mögen Sie Agentenfilme, Mr. DeVere?
Für meinen Geschmack sind die heutigen alle ein wenig zu ernst. Aber die alten fabelhaft.
Die Aufmerksamkeit ist wie ein Spotlight. Und unser Job ist der Tanz in der Dunkelheit. Ich berühre dich hier und stehle von da. Dann berühre ich dich da und stehle von hier.
Es gibt dem Roboter einen Verstand wie ein Mensch. Am Anfang ist er wie ein Kind, wie ein menschliches Baby, nur schlauer. Seine künstliche Intelligenz lernt viel schneller als jede organische Intelligenz, aber man muss ihm alles beibringen.
Buchen Sie das einmal ein Trauzeugepaket, bin ich Ihr bester Kumpel und werde den ganzen Hochzeitstag nicht von Ihrer Seite weichen.
Okay.
Buchen Sie das Bronzefliegepaket, komme ich zu allen Feierlichkeiten im Vorfeld mit. Das bedeutet mehr kumpelhaftes Engagement.
Dieses Gelände bringt uns viele Vorteile. Erstens, weil es direkt am Fluss liegt.
So kann ich mein Öl übers Wasser direkt von jedem Lieferanten auf der ganzen Welt zu den Tanks liefern lassen.
Geh dich gefälligst waschen, Mädchen.
Sonst krümelst du noch Asche in unseren Tee.
Ich habe einen neuen Namen für Sie. Aschenella.
Oder auf Französisch. Cendrella. Nein, zu vorne.
Cinderella.
Was glaubt Janine, was in der Box ist, Caleb?
Ich weiß es nicht, aber sie testet Unbestimmte. Sie sucht nach einem, der sie öffnen kann.
Warum bist denn du eigentlich Nanny geworden?
Ach, Kinder, die sind einfach so knuffig.
Und wieso hast du dann keine eigenen?
Hat sich nicht ergeben.
Wahrscheinlich wollte ich einfach keiner bumsen.
Schatz, wir alle haben solche Aussätze. Das ist ein Zeichen, dass man älter wird. Neulich ist mir auch ein Wort nicht eingefallen. Glukose.
Das ist was anderes. Es ist, als ob unter mir der Boden wegbricht.
So what? Wer sich erinnert, hat nichts erlebt. Kennst du den Spruch nicht?
Das war quasi eine kleine Collage aus den Filmen, die ihr im März möglicherweise geguckt habt in den letzten 4 Wochen. Lasst uns über die Filme reden unter 0331 70 97 110. Der schnellste und der erste, der angerufen hat, ist Enrico. Hallo.
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 Na, alles fit?
Ja, Anna, ich finde es gut, dass ich dich schon mal bei einem anderen Radiosender gehört habe. Was Deutschlandfunk, Kindersendung?
Das kann gut sein, ja.
Ja, okay. Na gut, ich habe also, als erstes, was ich im März gesehen habe, war Asterix. Das hat mir sehr gut gefallen.
Das ist das animierte Asterix wieder, oder?
Richtig, ja. Das erste, was ich als animiert gesehen hatte, das war gut, hat mir von der Optik deutlich besser gefallen als die Spielfilme. Ja, weil das hat halt diese Comic-Optik da noch wieder, wie man es bei von den Asterix-Heften gewohnt ist.
Wobei der ja nicht ganz so klassisch gezeichnet animiert ist, wie diese Animationsfilme von Asterix, die wir in unserer Kindheit wahrscheinlich alle gesehen haben.
Ja, das ist wahr. Aber mit Realschauspielern, das hat irgendwie nicht das Feeling, fand ich.
Gérard Depardieu ist einfach nicht so gut wie ein gezeichneter Obelix.
Na, das hat einfach dieses abgenutzte Wort knuffig hat irgendwie so dieses niedliche Comic-Optik. Das hat, auch wenn es computeranimiert ist, aber als Schauspieler, da kommt das irgendwie nicht so schön. Bei so einem harten Action-Comic, wie was weiß ich, ja, Sin City, stört das nicht, aber so einem lustigen und niedlich-mäßig, so wie halt Asterix so mir zumindest erscheint, ist die Computeranimation besser als Realschauspieler.
Aber das war nicht dein erster Animationsfilm überhaupt, oder?
Nein.
Ich war eben ganz irritiert.
Nein, der erste Asterix animierte,
okay.
Meinte ich.
Ja. Wobei, da gab es jetzt auch, glaube ich, länger keinen mehr. Die hatten ja 2 Versuche mit Depardieu als Fass,
ja.
Und
dann hatten sie ja noch so mit wo die in der Nebenrolle gespielt haben, wo die bei den Olympischen Spielen der war ja grauenhaft.
Ah, stimmt, den habe ich irgendwann mal im Fernsehen dann gesehen und dachte so, oh Gott, was ist nur aus Asterix geworden?
Ja, genau so.
Oh, Mensch.
Angucken und vergessen.
Ja. Ich habe den Asterix und Obelix jetzt den neuen auch sehr gemacht. Ich hatte nur ein einziges Problem mit dem Film, und zwar mit den Stimmen von Asterix und Obelix. Es waren nämlich Milan Peschel und Charlie Hübner. Und wenn ich da die Augen zugemacht habe, das hat einfach nicht hingehauen, weil ich irgendwie tatsächlich noch so die alten klassischen Synchronstimmen im Ohr hatte. Von der Geschichte her fand ich ihn auch total amüsant und unterhaltsam, auch flott erzählt.
Na?
Der hat echt Spaß gemacht.
Worum geht's diesmal? Na? Kurz abgerissen?
Das ist natürlich basiert auf einem der Comics, ich glaube die Trabantenstadt, aber es kann
richtig,
auch sein, dass ich totalen Unsinn erzähle.
Nee, richtig.
Die kriegen quasi neben das gallische Dorf wird eine römische Siedlung gebaut.
In einem römischen Hochhausblock.
Luxuswohnungen.
Gentrifizierung bei Asterix.
Gentrifizierung auch bei Asterix und Obelix.
Okay.
Und die versuchen das natürlich so ein bisschen zu unterwandern.
Ja.
Mehr
und ich fand das eigentlich von der Geschichte sehr gut, weil ich bin geschichtsinteressiert und da fand ich, das hatte sehr viel von der Realität, wie die Römer damals die eroberten Gebiete oder die Randgebiete von denen, was sie nicht erobert hatten, halt von der beeinflusst haben.
Mhm.
Das war sehr unterhaltsam. Und ich fand auch gut, dass der Asterix und Obelix, die waren ja fast kurz davor, vor der Niederlage. Bei der Asterix, der ist immer... Den haben sie ja fast gekriegt, weil er keinen Zaubertrank mehr hatte. Und dass der Obelix, der sonst immer unbesiegbar ist, durch den Ausfuhr und dass er auch so schwach war, das hatte ich in den anderen Filmen noch nie so gesehen.
Mhm.
Man wusste zwar natürlich, dass er gewinnt am Ende, dass der Geier gewinnt, aber das war wirklich sehr gut gemacht. Also das war, fand ich von der Unterhaltungsfilm sehr spannend.
Und überhaupt nicht altbacken?
Nee, überhaupt nicht. Also, habe ich sehr amüsiert. Das würde sich sogar lohnen, den auf DVD zu kaufen.
Na,
und das nochmal anzugucken. Zum anderen hast du die Anfangsszene, wo dieser Architekt durch den Wald läuft und dann mit den Bäumen dort markiert und dann streiten die sich mit den Geiern rum und da flammt den Obelix voll und da kriegt natürlich einen Kinnhaken, dass er bis in den Himmel fliegt. Das war sehr lustig.
Also gut, ein DVD-Tipp, so er denn auf DVD rauskommt.
Ja, oder halt nochmal ein Kinotipp, weil er läuft seit...
Ja.
Noch nicht so lange.
Noch nicht so lange. Also tatsächlich so, dass man ihn sicherlich in der Kindervorstellung schön morgen Nachmittag um 4 nochmal in der Kindervorstellung sich angucken kann. Ja. Soll ja regnen, habe ich gehört, morgen. Und das ist eigentlich so ein perfekter Regenkinotag Nachmittag.
Ich habe mir auch zur Mittagszeit gesehen, da waren auch ein paar Kinder mit dabei. Also wir waren im Kinosaal mit.
Und in den nächsten 2 Wochen sind ja Ferien, von daher werden noch mehr Kinder dann sicherlich in Asterix reingehen.
Ja.
Enrico, wenn wir schon mal beim Thema animiert sind, du hast auch Shaun das Schaf gesehen.
Ja, ich kenne ja die Filme von Aardman, die sind eigentlich alle großartig. Das ist mir überhaupt nicht mal gar keiner begegnet, der schlecht war. Und dieses Animierte, das fällt mir immer auf, es ist fast alles animiert, bis auf das Fell von den Schafen, das scheint mir immer so wie so Kunstpelz zu sein.
Ja, das ist, also tatsächlich sind die alle, fast alle gar nicht mehr nur aus Knete. Es gibt so ein paar, ich sag jetzt mal Nebencharaktere, wie ein paar Schweine am Rand oder Kühe, die im Hintergrund stehen, die sind auch aus Knete. Shaun etc. und die anderen Schafe, die sind fast alle aus Silikon gegossen und haben innen drin tatsächlich so ein kleines Metallskelett, dass man die einfach bewegen kann. Die haben noch, Knetelemente, wie zum Beispiel den Mund, das Gesicht. Also die können zum Beispiel bei Bitzer, dem Hund, kann man die Schnauze abnehmen und die haben dann, die Animatoren, die an dem Film gearbeitet haben, die haben dann da so eine Palette von 15 Mündern liegen und können sich aussuchen, welcher Mund am besten zu dem Gesichtsausdruck passt, den die jetzt gerade machen wollen. Und zum Beispiel der Rasen zum Beispiel, das ist natürlich Kunstrasen und die Schafe, das Fell von denen ist tatsächlich so eine Art Schurwolle. Also es ist keine Knete, das ist schon ein Material, was dem tatsächlichen Schafsfell näher kommt als Knete. Also so viel Knete ist gar nicht mehr, aber was sie tatsächlich trotzdem noch machen, ist Stop-Motion-Technik, das wirklich Bild für Bild einzeln hergestellt wird und so ein Film hat normalerweise in der Sekunde 24 Bilder, 24 Einzelbilder, die dann am Ende die Bewegung sind und da tricksen die so ein bisschen, es sind nur 12 Bilder in die Sekunde, aber trotzdem haben die beim Machen des Films, beim Drehen des Films nur knapp 2 Sekunden Film am Tag drehen können an den einzelnen Sets, weil das so umständlich und aufwendig ist, jede einzelne kleine Bewegung neu zu machen. Das ist ja einfach nur, wenn Shaun einen Schritt nach vorne geht, sind das 3-4 Bewegungen. Und das heißt, die müssen 3-4 Mal das Bild neu arrangieren und immer nur so das Bein so ein Stück nach vorne machen. Das ist unglaublich aufwendig und im Falle von Shaun das Schaf unglaublich liebevoll gemacht. Ich habe, glaube ich, mich bei keinem Film in diesem Jahr so amüsiert, wie bei Shaun das Schaf.
Ging mir auch so. Die Story ist einfach großartig. Zum Beispiel dieses orangefällige Tier, da habe ich erst gedacht, ist das ein Hund oder was soll das sein, was sie dort auf dem Busbahnhof sehen. Das war wirklich hervorragend. Und dann am Ende dieser Gag in den Abspann, dass die unattraktive Busfahrerin den adoptiert und beide eine Zahnspange haben. Super.
Also trägt sich auch über, wie lang ist der Film? 90 Minuten?
85 Minuten.
Ja, so, ne?
Trägt sich, also die klassischen Shaun das Schaf-Filme aus der Sendung mit der Maus, die sind 7 Minuten lang und die bespielen ja komplett auf dem Bauernhof. Also die haben ja quasi wirklich als Charaktere nur Shaun, die Schafe, den Hund, die Schweine und den Bauern. Und hier brechen.
Und die Katze.
Und die Katze. Und hier brechen die tatsächlich aus und gehen in die große Stadt. Ist natürlich London mit gemeint und es gibt aber auch für uns Erwachsene so viele Anspielungen auf die Popkultur, dass du so viel Sachen entdeckst, auch im Hintergrund oder so Slapstick. Das macht einfach nur von der ersten bis zur letzten Minute Spaß.
Zum Beispiel dieses Tierasyl mit der ähnlichen Katze, die so das Luft durch die Lippen einzieht. Da hatten sie sogar im Abspann reingeschrieben, courtesy of your Silence of the Lambs. Da habe ich gedacht, super.
Genau, angelehnt an Hannibal Lecter, genau. Das Schweigen der Lämmer.
genau so viele Sidegags dann in dem Kino, da saßen ein paar Kinder drinnen. Also da habe ich und die Kinder haben wir oft schallend gelacht. Das war wirklich, das wurde überhaupt nicht langweilig. Das hat großartig. Das Einzige, was mich gewundert hat, was man sich noch gar nicht klar macht, die sind ja schlau, der Bitzer und die Schafe. Während der Bauer scheint tendenziell eher nicht der Klügste zu sein, dass sie lesen können. Aber das ist, funktioniert dann wirklich wunderbar. Also da ist absolute kurzweilig. Da war jede Minute einfach nur großartig. Und auch der Abspann, das sind diese Bilder, die man sieht, was hier dann weitergeht. Und sonst hat man in den Filmen ja immer diesen Kurzfilm, den sieht man den Bullen. Ist er eigentlich mehr so, naja, der tritt kaum auf und wenn, dann ist er mehr unfreundlicher Charakter. Aber in dem Film, da hat er am Ende ja sogar mal eine gute Rolle.
Bullen im Sinne von Polizist oder?
Nee, dieser Stier.
Ach, ein Stier. Okay.
Ja, Bulle, gut, okay, nicht Bulle mit Polizisten, weil Polizisten waren auch welche dabei, aber die waren Nebenrollen, also sehr schön, no? Dass der Stier diesen verrückten Tierfänger durch die Luft rauschen lässt, da denkt man, ach, der rauscht in den Abgrund und dann rauscht er aber mit der oberen Körperhälfte halt in den Misthaufen rein, das war gut.
Okay, also auch vermerkt schon das Schaf auch durchaus nochmal gucken, entweder noch im Kino, er läuft ja auch noch, oder dann irgendwann auf DVD.
Ja.
Gut, kommen wir jetzt mal zu echten Menschen.
Ja.
Kingsman.
Ja, das war sehr unterhaltsam, sehr brutal, aber 10-mal besser als die Filme, als die James Bonds mit Daniel Craig. Also das war fast schon die mit Pierce Brosnan, die ging auch noch, aber die Daniel Craigs, die waren gar nicht im Vergleich zu Kingsman.
Oh, danke Enrico, ey. Ich habe gedacht, ich habe irgendwie einen Schuss weg, weil ich Daniel Craig als James Bond nicht mag.
Das sieht für mich aus wie ein Schurke, aber nicht wie ein Held. Der hat zwar die Härte, die so ein Agent braucht, wie bei Kingsman auch, diese Brutalität, weil wenn die Helden und die Schurken aufeinander losgehen, da wird ja auch nicht viel Federlesens gemacht, aber vom Auftreten her und von der Optik her, der Daniel Craig ist mir irgendwie nicht sympathisch.
Hm. Ich mag,
aber da schweifen wir ab.
Ich mag Daniel Craig als Bond, ja. Und ich mochte Kingsman und Kingsman ist für mich tatsächlich in diesem Jahr der beste James Bond-Film.
Ja.
Der beste, wahrscheinlich sogar der beste Agentenfilm und ich gehe auch jetzt schon so weit und sage, Kingsman wird bei mir in der Top 10 wieder auftauchen. Am Ende des Jahres.
Ich habe den Film ja noch nicht original gesehen. Anna, weißt du, ob der Charakter, ob der Schurke hier im Original auch so lispelt?
Der lispelt extrem. Ich habe den Film nur im Original gesehen, nicht auf Deutsch und bin sehr froh, dass sie es offensichtlich in der deutschen Synchronfassung mit dem Lispeln dann beibehalten haben, weil Samuel L. Jackson im Original lispelnd ist einfach nur großartig.
Und was ich gut fand, die Szene war mit den ganzen, wo die in die Köpfe wegflogen in allen Formen und dann natürlich diese typische Musik dazu. Also das war fantastisch.
Wobei ja derjenige, also ich fand es auch total super, aber der Mensch, mit dem ich im Kino war, den Film geguckt habe gestern, der fand es ja ein bisschen übertrieben mit den Köpfen.
Aber ich fand es irgendwie, es war so großartig übertrieben. Ja. Ich fand es so durchkomponiert.
Ja.
Ich habe mich auch mit einem Freund drüber gestritten, der gesagt hat, dieser ganze Film ist zu gewaltverherrlichend und diese Szene mit den explodierenden Köpfen geht ja wohl mal gar nicht. Ich sagte, nee, aber genau, das ist ja der Sinn und Zweck dieses Films, dass er nicht gewaltverherrlichend ist, aber das einfach so alles so überdreht darstellt.
Ja.
Und Matthew Vaughn, der Regisseur, der hat davor Kick-Ass gemacht, den ersten.
Ah, ja, die habe ich gesehen, das ist gut.
Und der kann das halt einfach. No. Und schon vor, es ist mittlerweile, glaube ich, auch 12 Jahre her, hat er einen Film mit Daniel Craig gemacht. Layer Cake heißt der. Der kam damals bei uns gar nicht ins Kino, sondern straight on, damals noch VHS wahrscheinlich, weil es DVD noch gar nicht gab, in dem Daniel Craig Drogenkurier spielt, schon gehobener Klasse, der Mr. X heißt, der hat überhaupt keinen Namen in dem Film und aussteigen will und einen letzten großen Deal machen muss.
Na, das habe ich nie gesehen. Ist der gut?
Der ist auch, das ist tatsächlich auch einer meiner Lieblingsfilme, weil der auch es gibt ein alternatives Ende, was aber eigentlich so ein bisschen, also was man eigentlich gar nicht gucken muss, weil das ist so ein bisschen die Hollywood-Variante, weil Matthew Vaughn es einfach durchzieht und in dem Film auch ganz viele Leute auftauchen, die, das ist so ein bisschen dieses tatsächlich Liebe-Effekt, da tauchen Schauspieler auf, die mittlerweile wirklich eine Größe sind, die damals so ihre ersten Rollen hatten, weil der Film einfach schon so lange her ist und Daniel Craig mir in dem Film auch unglaublich gut gefällt und Matthew Vaughn ist, glaube ich, mittlerweile einer meiner Lieblingsregisseure, obwohl ich Kick-Ass eigentlich gar nicht so sehr mochte, aber...
Ja, Kick-Ass ist super, vor allen Dingen, da musst du mal den Comic lesen. Der ist gut.
Echt, Mana?
Ja.
Ja, ich schreib's mal auf. Kick-Ass gucken. Ja. Gesehen habe ich sie ja. Aber nee, den ersten fand ich gut, den zweiten fand ich nicht so gut, aber den hat auch, glaube ich, Matthew Vaughn schon gar nicht mehr gemacht. Ich werde das
mal keinen, habe ich nun, den werde ich mal auf DVD angucken, egal. Kick-Ass, also ne, das ist, wie gesagt, das werde ich mal später mal gucken, ich will jetzt auf Kingsman zurückkommen. Mhm. Ich habe in dieser Szene auf der Savile Row, da kam jetzt mal ein Beitrag im Radio, das war großartig, dass die dort in dem Laden das alles ausgemessen haben, der im Original Huntsman heißt, da kostet der Anzug geht bei 6.000 los, da habe ich gedacht, wow. Und da haben die halt das komplett nachgebaut und er hat wirklich an der Stelle, wo die dort irgendwie den Haken ziehen, hat er im Original auch ein kleines Fach, wo er den Haken zieht und dann geht ein kleines Fach auf, da hat er jetzt Shampoos hin oder so und so Kleinkram. Da habe ich gedacht, Wahnsinn. Na, das ist irre.
Enrico.
Na? Ja?
Da warst du ja fleißig diesen Monat.
Ja, ich wäre auch noch fleißiger gewesen, aber das ist halt ohne Zeitbar, man muss sich einen passenden Zeitpunkt aussuchen. Oder?
Ja.
Was war denn noch auf deiner Liste drauf? Was wolltest du denn noch sehen?
Eigentlich wollte ich jetzt auch noch mal den Schweighöfer-Film auch mal sehen, das wird vielleicht später mal, den kann man sich mal, wenn man mit der Freundin oder so im Fernsehen angucken. Den letzten Schweighöfer-Film, Vaterfreunde, habe ich ja mit einer Frau zusammen gesehen, das war okay.
Schweighöfer?
Ja,
hast du gesagt. Ja, okay, ich habe es gerade akustisch nicht verstanden.
Okay. Der Nanny, seit gestern im Kino.
Der Nanny.
Ja. Eigentlich wollte ich mir Shetty auch angucken, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Ich werde mir mal auf DVD angucken, weil diesen davor, den habe ich leider nicht gesehen, aber den davor, den
District 9.
Genau, den habe ich gesehen, der war super.
Und wenn dir der gefallen hat, dann wird dir Chappie auch gefallen.
Na, das Thema mit diesen Robotern, das fand ich schon mal nicht schlecht. Also halt nicht nur hier Geballer so, sondern auch scheint eine intelligente Handlung zu haben, der Chappie.
Ist natürlich ein bisschen geklaut bei
anderen
Science-Fiction-Filmen. Aber ich finde, er kommt wieder ein bisschen mehr zu seinen Wurzeln zurück, Neil Blomkamp, der Regisseur. Es ist wieder ein bisschen mehr District 9, weil mit Elysium und Matt Damon hat er ja diesen Hollywood-Ausflug gemacht, wo er richtig viel Geld in der Hand hatte. Bei Chappie war es wieder ein bisschen weniger. Auf sein nächstes Projekt können wir unglaublich gespannt sein, denn er macht das Alien-Sequel.
Ach ja, stimmt.
Auch mit Sigourney Weaver. Das ist der Grund.
Alien.
Der macht einen Alien-Film?
Genau.
Das klingt ja gut.
Der macht den nächsten Alien. Der hat auch schon so ein paar, also sind im Netz schon so ein paar Bilder aufgetaucht. Nicht Storyboards, aber so die ersten Entwürfe. Und es ist ja auch natürlich ein Grund, warum Sigourney Weaver hier mitspielt. Die wollten sich schon mal kennenlernen.
Och, wie süß.
Das klingt ja gut. Sigourney Weaver und der macht einen Alien-Film. Da bin ich sehr interessiert dran. Das ist gut. Und bei Kingsman, um dort nochmals drauf zurückzukommen, dass sie dort trainiert haben, das fand ich eigentlich faszinierend, alle im Raum, beim Duschen und Toilette, keine Privatsphäre, das war schon ziemlich krass. Und vor allen Dingen, ich hatte gedacht, die haben die Reaktionsfähigkeit und so weiter getestet, aber das hat mich trotzdem irgendwie erinnert an, dass die Men in Black mäßig, da hat bloß noch gefehlt, dass sie sich eine Lernen, um die Ecke zu denken, wie es bei Men in Black so war.
Ja, das stimmt.
Aber sonst ist ja auch eine Comic-Verfilmung, also das war hervorragend. Also da, du sagst, eine Comic-Verfilmung hat er das sehr gut gemacht, der Regisseur.
Enrico, jetzt haben wir so viel über Kingsman gesprochen, ich würde sagen, wir hören jetzt mal ein bisschen Musik. Und zwar aus dem Finale von Kingsman. So. Und ich nehme mal an, in 4 Wochen, der nächste Film Blue Moon ist am 24. April, da Enrico, und da halten wir uns ja wohl über Avengers, oder?
Ja, das kann durchaus sein. Den ersten habe ich zwar bloß auf DVD gesehen, aber den fand ich super. Das war ein sehr unterhaltsamer Film. Also die Marvel-Filme, die waren eigentlich, die meisten sind eigentlich relativ gut.
Dann,
nicht alle natürlich.
Wir erwarten, also ich zumindest erwarte Großes.
Ich auch. Wir werden sehen, sprach der Blinde.
Ja, das wird da müssen wir dann alle ganz fleißig sein, weil der kommt ja erst einen Tag vorm Film Blue Moon raus, am 23. Ach. April. Insofern müssen wir einfach alle am 23. April in Avengers gehen, damit wir am 24. drüber reden können.
Unbedingt. Genau. Und wenn es nicht klappt, dann halt im Mai.
Genau. So, Selin, Anna, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, schätze ich.
Jo, bis zum nächsten Mal.
Bis
tschüss.
Bis dann. Ciao.
Ja, ciao.
Ihr seid im Film Blue Moon gelandet. Blue Moon ist die Talksendung hier allabendlich auf Fritz. Und der Film Blue Moon versteht sich von selbst. Wir reden 2 Stunden lang über Filme. Gleich geht's weiter mit euren Meinungen zu den diversen Filmen, die ihr gesehen habt. Jetzt hören wir aber, wie versprochen, ein bisschen Musik aus Kingsman, und zwar aus dem Finale.
Fritz.
Blue Moon. Und zwar, genauer gesagt, der Film Blue Moon am Freitagabend. Jeden letzten Freitag im Monat reden wir 2 Stunden lang über Filme. Wir, das sind die Filmfritze, natürlich Anna Wollner.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und ich bin Selin Güngör und ihr seid herzlich eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110. Über welche Filme wollt, müsst, sollt ihr reden mit uns? 0331 70 97 110. Es gibt auch immer was zu gewinnen. Anna hat eine große Filmkiste, in die sie 5-mal reinpasst. Und da sind schöne Sachen drin. Zum Beispiel ein SpongeBob-Badewannenstöpsel.
Lach nicht.
Ich lach doch gar nicht.
Ich finde den super.
Ja.
Ich hätte den auch gern.
Ja.
Ich habe keine Badewanne, es bringt nichts.
Hast du nicht so eine Dusche, wo da so ein Loch ist, wo man das reinmachen kann?
Ja, aber dann bleibe ich ja mal hängen beim Aussteigen und breche mir das Genick oder sowas.
Wie groß ist der denn, um Gottes Willen?
Na, da hängt, das ist so eine Schnur.
Ja.
Und da ist so ein Pömpel dran, der halt in dieses Loch kommt. Und an dieser Kette hängt irgendwo SpongeBob. So als Rettungsring. Ich glaube, in der Badewanne macht es echt mehr Spaß als in der Dusche.
Also, wenn ihr eine Badewanne habt und gerne einen SpongeBob Badewannenstöpsel haben wollt, dann ruft an unter 0331 70 97 110. Ihr müsst den Film SpongeBob auch nicht gesehen haben. Der ist im Februar rausgekommen. Richtig?
Richtig. Glück gehabt. Es gibt auch andere Sachen. Es gibt auch schöne Sachen. Ich habe noch ein paar Freikarten zu Insurgent zum Beispiel, zu A Most Violent Year, DVDs, T-Shirts, unter anderem von Chappie.
Jutebeutel.
Jutebeutel. Die juten alten Jutebeutel von Cinderella und von Annie, glaube ich auch. Und
ist noch was von 50 Shades of Grey da oder hast du es alles
rausgehauen? Nee, ich glaube, es alles raus. Ich habe aber noch ganz romantisch Kerzen und Handtücher von Die Trauzeugen AG.
Oh.
Aber ich glaube, die Handtücher flusen. Aber das ist,
muss man ein paar Mal waschen.
Ich kann auch Themenpakete packen. Handtücher und Badewannenstöpsel.
Sehr gut. Für den nächsten Badezimmerbesuch.
Oder Strandausflug.
Oder Strandausflug. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Was hast du denn von Chappie, Anna?
T-Shirts.
T-Shirts. Na, Mike, Interesse an einem Chappie-T-Shirt?
Selbstverständlich.
Oh, schreibe ich sofort auf. Welche Größe? Ganz indiskret gefragt.
L oder XL?
Ich guck mal, ist auf jeden Fall noch da. Aber erst
hab ich ein Glück.
Musst du sagen, worum es in Chappie geht.
Ja, Hugh Jackman ist mal ein Bösewicht. Die Rolle hat ihm ganz gut gepasst. Es geht um diesen, ich vergesse immer den Namen von dem Typen.
Dev Patel. Der meinst ja, du den, genau. Den Schauspieler? Wie der im Film heißt, habe ich auch vergessen. Ja, nein, Quatsch, er heißt Dion.
Dion.
Den Namen immer. Aber er ist ja quasi die Koryphäe des polizeilichen Roboterbaus. Und er forscht ja halt noch ein bisschen weiter zu Hause seit keine Ahnung, schon 3 Jahre oder so, fast 1000 Tage und schafft dann wirklich eine künstliche Intelligenz herzustellen, die richtig fühlen und denken kann und lernt. Und das will er ja in so einem Roboter, der in einem anderen Polizeieinsatz ein bisschen zerschossen wurde, einbasteln und das wird ihm erstmal verboten. Macht er dann aber heimlich.
Natürlich.
Dummerweise wird ihm dann natürlich der Roboter geklaut. Und ein ganz spezieller Chip, womit man den Roboter ja, updaten kann oder Veränderungen vornehmen kann, halt an der Software, was sonst gar nicht geht. Und ja, da baut sich dann die Handlung so langsam ein bisschen auf. Ich meine, genial ist ja Yulandi Fissier und der Ninja. Deine Antwort, eine wunderbare Nebenrolle, würde ich sagen, oder fast schon eine Hauptrolle.
Eine Hauptrolle würde ich auch fast sagen, oder?
Das sind diese beiden Verrückten, die diese Band haben, richtig?
Genau, heißen die Deine Antwort oder Die Antwort?
Weiß ich nicht, ich würde sagen Deine Antwort. Ich meine, das ist ja südafrikanisch.
Also ganz holländisch.
Südafrikanisch. Ich denke mal Deine Antwort.
Ich bin mir nicht 100, ich glaube eher Die Antwort, aber ist egal. Wir sind hier im Filmroom, wir müssen das nicht wissen. Ist ja Musik.
Ist ja Musik.
Obwohl die ganze Musik ja auch Filmmusik war. Das war ja auch ziemlich genial.
Ja, das stimmt.
Also ich mag die Musik, das ist schön abgedreht. Aber halt, ja, der Chappie, der hat ja von vornherein halt einen kaputten Körper gehabt und stellt fest, also eigentlich bin ich unsterblich, aber ich sterbe bald.
Okay, Party, Mike,
warum hast du das gemacht?
Mike, wir bewegen uns auf dünnem Eis. Es ist gerade sehr, sehr spoilerisch.
Ja, na klar, das wird ja auch in verschiedene Richtungen immer gedrängt und erzogen und gemacht. Aber der Film baut sich klasse aus. Am Anfang vielleicht ein bisschen sehr, sehr lahm, aber zum Ende ist es natürlich ein Spektakel.
Mhm.
Mit einem überraschend guten Ende.
Ich fand,
will ja nicht alles verraten, es gibt ja Menschen, die es noch nicht geguckt haben.
Richtig.
Was ich an dem Film besonders mochte, war eigentlich dieser unglaublich ranzige Look.
Dass ja, na, was erwartest du? Die Slums von Südafrika?
Ja, aber das, also...
Die sind so scheiße.
Also der Film spielt ja, der spielt am Rande von Johannesburg. Halt in so einer runtergekommenen Fabrik, Industriegebiet, Fabrik, Halle, Etage. Und Neil Blomkamp hat auch gesagt, er hatte erst überlegt, den Film nach Amerika zu legen, weil es einfach irgendwie von wegen Zielgruppe man sich da besser mit identifizieren kann. Aber das haben wir ja alles schon 100 Mal gesehen, gefühlt. Nee, also irgendwie so. Und in dem Moment, in dem er nach Johannesburg gegangen ist, ist er wieder nach Hause zurückgekehrt, weil er aus Südafrika kommt, aus Johannesburg. District 9 spielte ja auch in einem Township von Johannesburg. Und genau. Ich fand, der hat aber dieses kaputte, dieses, ja, ist es eigentlich ranzig? Ja, eigentlich ist es ranzig, dass überall nicht Tattoos, Graffitis auf den Wänden sind, dass man unglaublich viele Penisse sieht, die irgendwo hin gesprayt worden sind.
Die gehören aber zur Band, das ist quasi Eigenwerbung.
Ja, aber er hat auch, okay, das kann sein, Neil Blomkamp meinte im Interview auch, er hätte gerne noch mehr gemacht. Und dass sie dann auch irgendwann anfangen, Chappie mit Graffitis voll zu sprühen und diesen Gangster-Look, das fand ich halt einfach irgendwie, das war mal, authentisch ist das falsche Wort, aber es war mal so ehrlich.
Ich fand's extrem genial. Ich meine, wir haben ja auch die Sachen hier angemalt, Deine Antwort, das zweite Album haben sie, glaube ich, drauf gesprüht und alles und wie halt gelaufen ist. Ich meine, es war ein bisschen Roboter und sehr unbeholfen, aber es war einfach bloß genial dargestellt. Also der Film war, ich fand ihn überwiegend extrem lustig.
Ich muss auch sagen, also diese, wie sie ihn erziehen quasi, ihm was beibringen und so und wie er dann zu einem eigenständigen Roboter wird mit eigenem Willen und so weiter, fand ich auch am sehenswertesten. Also ich fand den Film total gut. Und das war wirklich der Lieblingspart, so quasi die ersten 3/4 des Films. Ich muss sagen, mir war, also wenn so insgesamt 2 Minuten, 3 Minuten ein bisschen weniger Geballer jeweils gewesen wäre, dann hätte ich das auch nicht schlimm gefunden.
Also viel Geballer war jetzt nicht. Also ich muss ja sagen, der andere Bösewicht, der am Anfang ja aufgetaucht ist, dieser Hippo. Da war ja auch ein sehr sympathischer Mensch. Ich hab am Ende so ein bisschen gehofft, dass er sich dreht und ihn anschließt. Aber ja, sein Ende war dann auch in Ordnung. Und ich meine, ganz am Anfang, der erste Tote war ja der DJ der Band sogar.
Okay.
Ja. Aber wir müssen doch...
Der dicke Schwarze. Ja, nee. Aber was auch geil ist, die Stimme von Chappie, das ist ja dieser Charlton Copley, der auch bei District 9...
Genau, das
also
ist
die Originalstimme. Die hat er ja in District 9 war er quasi der Hauptdarsteller.
Ne, der hat den nicht nur, der hat Chappie nicht nur die Stimme gegeben, der hat ihn richtig auch gespielt am Set. Also hatten die quasi immer, wenn Chappie da war, ihn als Anspielpartner halt in wahrscheinlich in einem blauen oder grünen Ganzkörperanzug und der hat ja auch die Bewegungen dann von ihm übernommen, dieses Motion-Capture-Verfahren, was Andy Serkis normalerweise immer macht. Und wir müssen aber bei Chappie noch unbedingt, da kommen wir nicht dran vorbei, über die Frisur von Hugh Jackman reden.
Och bitte. Das also ist doch, sind wir schon drüber hinweg.
Eigentlich direkt am Anfang erschießen sollen, aber
alle Frisuren in diesem Film, jetzt mal ganz im Ernst, auch die Frisuren von den Robotern, diese Ohren da. Diese komischen.
Der hat ja, der muss ich immer an Playboy denken.
Ist das egal, aber Hugh Jackman, es sah schlimm aus. Ich meine, man hat ihn angesehen, er hat gut trainiert, er war fit, aber diese Frisur, oh Gott.
Naja, aber.
Ich meine, aber was schon wieder genial war, dass er ständig mit seinen kurzen Hosen rumgelaufen ist.
Und die Tennissocken natürlich hochgezogen.
Ja, das natürlich, das ist ein Anschlag. Sein. Ich glaube, höher ging wirklich nicht. Die hatten keine größeren Socken gefunden. Nee, aber die Entwicklung der Charaktere war auch genial. Ich meine, Hugh Jackman, wie er quasi immer verbitterter und böser wurde und dann eigentlich dann erst zum Bösewicht wurde, weil er seine Maschine nicht genommen wurde, war natürlich ein bisschen rabiat, wie er das dann veranstaltet hat, aber ist okay. Dann Yulandi, die ja quasi immer mehr in ihre Mutterrolle reingewachsen ist und Ninja, der am Ende sogar Vatergefühle entwickelt hat. Weil er sich ja bei Chappie wirklich entschuldigt hat und dass es ihm wirklich, wirklich leid tut.
Guter Film.
Ja.
Okay, Mike, du bekommst auf jeden Fall ein Chappie-T-Shirt, richtig, Anna?
Habe ich mir aufgeschrieben, in L oder XL. Ich guck mal.
Ja, passt beides. Aber ihr habt einen Film noch gar nicht erwähnt. Wenn ich
oh mein Gott, was denn?
Das ist sehr großer Frevel. Also eigentlich sogar zwei Filme.
Na, was denn?
Schelte.
Erstmal Schelte, ihr habt American Sniper noch nicht erwähnt.
Februar.
Haben wir letzten Blue Moon schon drüber geredet?
Können wir aber gerne auch nochmal drüber reden.
Aber der ist ja, wann ist der denn rausgekommen?
Im Februar.
Im Februar, ja, aber ich überlege gerade wann. Also
einen Tag vor dem Film,
ne? Genau. Ja, ja, da hat Mike schon recht. Also eigentlich könnten wir nochmal drüber reden, weil es haben ja dann vielleicht ihn jetzt schon mehr gesehen.
Ich muss sagen, ich hab das Buch gelesen vorher. Der Film ist ziemlich dicht dran am Buch, aber der Film ist halt wirklich genial.
Findest du?
Was findest du denn so genial, Mike?
Die Entwicklung. Also man sieht ja wirklich, es wurde ja ziemlich gut umgesetzt, wie er quasi aufgewachsen ist.
Ja.
Ich meine, er hat ja wirklich, er wurde so erzogen, für ihn war dann seine Arbeit immer an erster Stelle mit dem Land so ein bisschen und das hat er später in sein Leben gedreht, also er, nachdem er quasi durch war mit seinen Einsätzen und seinen Ausbilderjobs noch. Und ja.
War er dir nicht zu einseitig, Mike? Also, weil wir haben letztes Mal schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass der Film natürlich sehr, sehr patriotisch, amerikanisch-patriotisch ist und dass halt wirklich immer nur die amerikanische Seite gezeigt wird und dass irgendwie alle Muslime oder Iraker böse sind und prinzipiell der Feind.
Prinzipiell ja, aber es wird ja auch sehr deutlich gezeigt, wie die Soldaten angekotzt sind. Ich meine, die an den posttraumatischen Belastungsstörungen leiden, die Versehrten, die teilweise nicht so gut versorgt werden, wie sie müssten und, aber auch halt die andere Seite, wo sie quasi bei dem einen, ich sag mal, Heckenschützen erst zu Gast waren, wo er dann quasi durch Zufall aus Versehen entdeckt hat, wo Abschürfung am Ellenbogen oder beziehungsweise Aufstellen, wahrscheinlich, weil er irgendwann eine Stellung gelegen hat, wie er sie aber trotzdem ins Haus gelassen hat und nicht, wie es wahrscheinlich jeder andere gemacht hätte, alles klar, die Pisser sind da, ich vergifte die jetzt alle. Nein, er hat sie bedient, schön bekocht. Und der andere Scharfschütze hier, dieser Perser, wo er dann gezeigt wurde, dass er bei den Olympischen Spielen schon mal eine Medaille geholt hat.
Mhm.
Dass er quasi so ein bisschen dann der Gegenspieler war.
Aber das war total aufgebauscht.
Ja, es ist ja trotzdem ein Film, sag ich mal. Ich meine, es ist relativ dicht an seinem Leben dran, aber halt überzogen. Ich meine, er war auch keine 30, als er dann in die Ausbildung gegangen ist. Da war er ja wesentlich 24, 25, da hat er das Studium verlassen gehabt damals.
Was ich aber sehr interessant fand gerade, was du meintest, dass du findest, dass das halt gut abgebildet war mit der posttraumatischen Belastungsstörung und so weiter. Das fand ich nämlich überhaupt nicht. Ich fand halt, dass das halt eher so dargestellt wurde, ja, wie so eine Erkältung, wie so ein Schnupfen, hast du in einer Woche durch, weißt du?
Ja, das kam jetzt ja nicht so rüber, dass er da schon Jahre dran gelitten hat. Ich meine, das war ja bei ihm das hat sich ja über knapp 10 Jahre gespielt oder erstreckt. Das ist ja so auch nicht leider rübergekommen. Das ist ja manchmal schwer darzustellen. Das war bei Troja schon ein Riesenproblem gewesen.
Ja, aber außer, dass er da...
Allein schon, das war, glaube ich, nach dem zweiten Einsatz, wo er dann endlich mal zu Hause war. Und du denkst so, ja, alles klar, der guckt Fernsehen und zieht den ganzen Actionfilm rein. Aber der Fernseher ist aus und er guckt die bloß im Spaß und Fernseher an und alles knallt.
Ja, aber das war die einzige Szene.
Nee, Quatsch. Du musst den Film wohl nochmal gründlich gucken.
Na, nee, bitte
ich meine,
nicht.
Ich meine allein schon, wo sein Bruder getroffen hat. Als er reingeflogen ist, sein Bruder rausgeflogen ist. Und sein Bruder war völlig fertig. Der wollte nur weg.
Ja, aber auf mich...
Und die anderen Leute aus seiner Einheit ja auch, die ja nach und nach zerbrochen sind an den ganzen Sachen.
Aber auf mich machte es in diesem Film halt einfach den Eindruck, dass du einfach nur ein harter Kerl sein musst und dann steckst du das schon alles weg. Und die anderen, die da alle, wie so zum Beispiel sein Bruder, der da offensichtlich auch dran zerbrochen ist an dieser posttraumatischen Belastungsstörung und an diesem Krieg und an diesem Kriegswirken, dass die halt einfach alles Weicheier waren. So kam es mir vor. Also so, das ist bei mir hängen geblieben. Das ist der Eindruck, den ich gewonnen habe.
Ich würde es einfach mal aus der Sicht betrachten. Im Buch zum Beispiel hat er sich bedankt, ganz am Anfang, dass er, da hat er gesagt, dass er es klasse findet, dass er, egal wie oft er nach Hause kommt, dass seine Familie immer noch da ist und für ihn da ist. Seine Frau und seine beiden Kinder. Und dadurch hat er es ja irgendwie geschafft und durch die Arbeit mit den anderen Typen, dass er wieder mit dem Leben mehr zurechtgekommen ist. Ich meine, das ist ein Zeitraum gewesen von eigentlich, ich glaube, 5 Jahren. Das ist im Film halt nicht so rübergekommen, aber ja.
Hast du...
Aber es ist ja auch nicht wirklich auch ein PTBS-Film. Es ist zwar, ich sag mal, ein Kriegsfilm, aber es ist ein guter Kriegsfilm.
Hast du vor ein paar Jahren Tödliches Kommando Hurt Locker gesehen?
Ja, sehr guter Film. Hat ja wohlverdient auch ich glaub, die meisten Oscars abgeräumt. Aber auch sehr gut. Mit hier, wie ist er?
Jeremy Renner.
Genau, wunderbare Rolle.
Ich finde den viel, viel ausdifferenzierter als American Sniper, der für mich unglaublich einseitig ist. Und wirklich ja, ihn zu einem zum Helden stilisiert.
Von vornherein noch so gewollt.
Ja, aber. Also, ich habe halt schon allein mit der Haltung dieses Films ein Problem. Nur nicht mal mit Clint Eastwood oder mit Bradley Cooper, sondern wirklich einfach mit der Haltung des Films, was er uns erzählen will.
Ja, das ist es wieder eben seine eigene Meinung, sage ich mal. Also, ich finde ihn klasse. Ein großer Film.
Du, deswegen sind wir ja hier, um zu diskutieren. Also wir wollen dir ja deine Meinung gar nicht absprechen, weil es ist alles gut.
Ja, die lass ich mich auch gar nicht wegnehmen.
Nee, um Gottes Willen. Aber du hast eben noch gesagt, wir haben über einen anderen Film noch nicht gesprochen.
Genau.
Richtig. Und zwar Jason Statham, Wildcard.
Da haben wir auch im letzten Blue Moon schon mit Willi drüber geredet.
Ach, stimmt.
Was? Wo war ich denn da, verdammt?
Ja,
nicht da, offensichtlich.
Offensichtlich nicht am Radio.
Offensichtlich nicht, nein. Nee, der Film war auch genial. Ich meine, er ist immer wieder ein bisschen anders gelaufen, als ich jetzt dachte, wie er sich entwickeln wird. Und hat eine gute Eigendynamik gehabt. Ich meine, er war am Ende immer noch der blöde Sack, der in Las Vegas festhängt, da mit seinem, wie sich herausstellt, dem Millionärskumpel, dem eigentlich ein bisschen was bezahlen wollte, damit er wegkommt, aber er sagt so, nee, lass sein. Wir sind Kumpel. Und dann sagt er so, echt? Jetzt mach mich kaputt. Der Film war lustig.
Ich kann nicht mitreden, ich habe ihn nicht gesehen.
Ich habe ihn auch nicht gesehen. Nachdem Willi mich das letzte Mal davor gewarnt hat, habe ich ihn mir nicht angeguckt.
Nee, der ist wirklich, wirklich sehr sehenswert. Er ist halt...
Er ist halt ein Jason Statham-Film, oder?
Ja, aber jetzt auch nicht unbedingt ein typischer. Ich meine, so ein bisschen ja, aber allein schon, wie er sich von Anfang aufbaut, dass er ja quasi einfach bloß in die Sachen reingerät. Weil eine Freundin von ihm auf ihn zukommt, die eigentlich auf unserem anderen Typen mehr oder minder vergewaltigt wurde.
Ja, ja.
Und er wollte ja erst nicht, hat sich ja gesträubt, und aber sie hatten ja dann so lange zubelagert, bis er es dann doch gemacht hat. Zwar erst heimlich, aber dann richtig. Und dann ist das ja immer so ein bisschen wieder hin und her eskaliert.
Okay.
Und dann ist es am Ende explodiert.
Ja, Jason Statham halt.
Ja.
Da freust du dich doch nächste Woche ganz bestimmt auf Fast and Furious 7, oder?
Auf keinen Fall.
Bitte was? Das wird großartig.
die hätten, ich glaube, bei Tokyo Drift oder so schon aufhören sollen.
Sie sind wieder besser geworden. Hast du den letzten gesehen?
Ach, ja, ich muss sagen, ich habe den letzten Trailer gesehen. Da habe ich nach Chappi kam der, glaube ich, oder vor Chappi. Da dachte ich mir, ja, okay, vielleicht ist das.
Aber hast du Teil 6 gesehen?
Nee. Ich hatte
großartig.
Einfach auf die letzten Filme echt keinen Bock mehr gehabt.
Ja, ich Mike, meine, ist richtig
ich
so.
Ich meine, weil die so durcheinander gewirbelt sind. Ich meine, der Japaner war wieder da, der eigentlich schon tot ist.
Der waren ein paar wieder da, die eigentlich tot waren. Wie die haben. Michelle Rodriguez war ja, glaube ich, jetzt auch zwischendurch mal gestorben und ist aber irgendwie wieder aufgetaucht und wurde wieder umgedreht. Aber die Schlusssequenz in Fast and Furious 6, ich habe es, glaube ich, schon 100.000 Mal erzählt. Selin, geh mal kurz eine rauchen. In der die das startende Flugzeug versuchen, am Boden zu behalten, ist einfach nur großartig. Aber ja, egal, wir reden über Fast and Furious. Über Fast and Furious 7 reden wir einfach im nächsten Blue Moon, Film Blue Moon.
Genau. Freue mich wie blöde drauf.
Ich glaube, da werde ich freiwillig aussetzen.
Und, nein, wir können auch über Avengers reden.
Unbedingt.
Ja, Avengers. Ich bin gespannt. Also der Trailer, muss ich sagen, ich dachte, was ist das für eine Scheiße.
Er darf halt nicht zu düster werden. Da
doch.
Bin ich traurig.
Er muss düster werden. Düster ist immer gut. So, Mike. Also, ja. Wir haben auf jeden Fall notiert, Chappie, T-Shirt kriegst du, American Sniper fandst du super, Wildcard fandst du super. Wir hören uns nächsten Monat.
Ja, wenn wir.
Genau.
Und vielleicht, wenn irgendwann mal wirklich Deadpool rauskommen sollte, der seit 5000 Jahren in Planung ist wahrscheinlich.
Hatte ich da was gelesen? Oh, ich weiß es gerade nicht mehr.
Ich habe den Titel gerade nicht verstanden.
Deadpool. Ist ja auch aus dem Marvel-Universum ein... eigentlich der geilste Superheld überhaupt, der quasi geschaffen wurde, um den Wolverine zu töten. Mm. Weil er überlebt alles. Und der ziemlich verhaltensgestört hat. Multiple Persönlichkeitsstörungen. Aber auch einen sehr schönen Humor.
Mike, wir recherchieren das mal und geben, wir haben ja noch eine gute Stunde Zeit, geben das dann bekannt, sobald Anna weiß, was Phase ist.
Klingt vernünftig.
Mike, dann dir noch einen schönen Abend.
Euch auch.
Ciao, tschüss. Ciao. So. Jetzt, ja, Chappie. Haben wir noch jemanden, der Chappie gesehen hat? Nee. Toll. Paul, was mit dir?
Ich hab Honig im Kopf und Frau Müller muss weggesehen.
Oh, das ist aber auch schon, da warst du länger nicht im Kino, oder?
Ja, läuft der nicht noch, Honig im Kopf?
Ja, der läuft noch
seit gefühlt...
Jetzt mach doch den armen Paul
nicht
so fertig.
Nein, um Gottes Willen. Aber nein, der ist Weihnachten rausgekommen, Til Schweiger.
Ja, oh.
Aber macht ja nichts.
Macht ja nichts. Oh, Anna, ey. Paul, lass dich von der Anna fertig machen.
Redet ihr ruhig.
Also Chappie hast du nicht gesehen, ja?
Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe irgendwie so mitbekommen, das soll so ein Roboter sein oder so.
Ja, das ist ein ganz toller Roboter, der Gefühle hat und
ist der Fette?
Der Fette?
Nee,
nein,
das
ist Baymax.
Ist
Baymax. Ach so. Geil, Paul. Ist das der Fette?
Ja, meine Mutter wollte mit mir in diesen Baymax dann anscheinend gehen, wo dieser dicke Roboter da.
Genau, das ist dieses Notfallsystem, dieser kleine, süße Erste-Hilfe-Kasten, der einem Jungen, der seinen Bruder verloren hat, über den Tod hinweg hilft und sie zu Superhelden werden.
Der ist auch süß,
der
Paul.
Der ist total süß.
Okay, muss ich mal meiner Mutter sagen.
Aber Chappie ist vielleicht jetzt nicht was für deine Mutter, würde ich sagen.
Nee, da gehst du mit deinen Kumpels rein in Chappie.
Okay.
Aber dann erzähl mal Honig im Kopf.
Ja.
Also ich bin ja noch nie so ein Til Schweiger-Fan gewesen und meine Oma ist aber total der Fan und muss ich da immer mitgehen und letztes Mal war ich in diesem Kukuvel, also das war, naja, nicht so toll und dieses Honig im Topf war schon ganz gut. Also, auch für die, die Til Schweiger nicht mögen, weil er auch gar nicht so oft vorkommt. Sondern
ist
es geht halt eher um dieses Mädchen und ihren Opa, der da diese, wie heißt das, Alzheimer oder so, Krankheit hat und da alles vergisst und die mit dem auf diese Reise geht nach Venedig und so.
Und wie fandst du den? Also jetzt mal abgesehen von Til Schweiger, der offensichtlich nicht so häufig vorkommt.
Hat mir gut gefallen, der Film.
Ging der dir nah?
Ja, also war schon an einigen Stellen ein bisschen Man hat halt sich sehr gut reinversetzen können in die Rolle, die diese Verwandten und auch die selber die Leute haben, ihnen alles vergessen und sich nicht mehr daran erinnern können.
Aber fandest du das nicht so ein bisschen romantisiert? Also ein bisschen zu schön und glatt erzählt, immer schön im Gegenlicht und mit der Popmusik drunter?
Ja, also ja, vielleicht so ein bisschen zu perfekt und so,
Ich habe Honig im Kopf nicht gesehen, weil ich Til Schweiger persönlich auf den Tod nicht abkann. Deswegen gucke ich mir keinen Til Schweiger-Film an, egal wie selten er vorkommt. Ist es denn so, dass der Hallervorden, dass der durchaus auch mal aggressiv wird in dem Film?
Eigentlich nicht. Ja, das kommt wahrscheinlich dann im echten Fall schon vor, ne?
Ja.
Ich glaube nämlich auch, dass es total weich gespült ist. Und so ein bisschen, also jetzt nicht verherrlichend, aber dass zum Beispiel Still Alice der bessere Alzheimer-Film ist. Als
wie heißt der Film?
Still Alice. Mit Julianne Moore, dieser rothaarigen Schauspielerin, die auch in die Tribute von Panem mitspielt. Die hat für den Film einen Oscar gekriegt. Und die ist in dem Film Anfang 50 und ist Professorin und erkrankt, also sehr, sehr jung an Alzheimer. Also wenn du irgendwie diese Alzheimer-Thematik magst oder irgendwie da einen Bezug zu hast, dann solltest du dir den unbedingt angucken.
Wenn der ein bisschen realistischer ist und so, würde ich den vielleicht auch nochmal angucken. Ja.
Der ist, ich glaube, sehr, sehr realistisch. Wobei der beste Alzheimer-Film ist eigentlich An ihrer Seite von Sarah Polley. Der ist schon ein bisschen älter, 2008 oder 2009. Gibt's auch auf DVD. Und das ist ein altes Ehepaar und sie erkrankt an, sie erkrankt an Alzheimer und er pflegt, oder andersrum, auf alle Fälle kriegt einer von ihnen Alzheimer, das ist mir jetzt echt unangenehm, dass ich es gerade nicht weiß, und das ist ein ganz, ganz toller, einfühlsamer Film über Alzheimer, An ihrer Seite heißt der.
Wie kam es denn dazu, Paul, dass du dir Honig im Kopf dann im Kino angeguckt hast?
Naja, ich habe meine Oma, die ist natürlich Schweiger-Fan und dann dachte ich, ja, kann ich mal reingehen. War auch so irgendwie in so einem, ich habe im Internet geguckt und war auch so irgendwie gut bewertet und dann habe ich gesagt, ja, gehe ich mal mit. Aber
was guckst du dir denn für Filme im Kino an, wenn nicht deine Oma mit dir ins Kino gehen will, sondern du alleine entscheiden darfst?
Naja, relativ selten. Also in diesen normalen Kinos kommen halt eher immer so kommerzielle und große und eher amerikanische Filme und so. Und also ich gehe dann eher so in so kleine Kinos und gucke mir so japanische Zeichentrickfilme an, zum Beispiel von Miyazaki oder so. Und dann halt auch auf Japanisch mit deutschen Untertiteln oder mit englischen.
What?
Das kann ich sehr gut heißen, dass du sowas guckst.
Ernsthaft, Paul?
Hm?
Auf Japanisch mit deutschen Untertiteln?
Ja, warum nicht?
Na klar.
Krasser Typ. Das wäre mir ja zu anstrengend, glaube ich.
Nein, das ist
in
alles...
In meiner Klasse gucken mindestens irgendwie 5 Leute auch zum Beispiel Animes immer mit auf Japanisch mit englischen oder deutschen Untertiteln. Also ich gucke jetzt keine Animes, sondern nur ab und zu diese Miyazaki-Filme, aber oder Studio Ghibli-Filme, aber...
Dann hast du den letzten bestimmt noch schon gesehen, oder? Wie der Wind sich hebt.
Genau.
Ja. Wir haben ja auch schon in mehreren Blue Moons ganz ausführlich drüber geredet. Aber,
Hab ich alles schon wieder vergessen.
Macht nichts. Hier steht noch ein anderer Film, den du gesehen hast. Frau Müller muss weg, schon wieder was Deutsches.
Der war sehr langweilig.
Wieso bist du da reingegangen?
Da bin ich mit einem Kumpel reingegangen und ich dachte, ja, mit Schule und so ist vielleicht ganz lustig, aber ja, war eher langweilig. Also da gab es bessere Filme, die so diese Schulthematik hatten.
Fuck you, Goethe.
Ich wollte gerade sagen, fuck you, Goethe zum Beispiel, oder?
Ja, oder diesen Film, oh Gott, wie heißt der? Da haben auch 2 Leute mitgespielt, die in Formula muss weg waren.
Ja, versuch mal zu beschreiben, worum es geht. Vielleicht kommen wir gemeinsam drauf.
Doktor irgendwas zeigt Gefühle. Dr. Gressmann oder so. Der lief aber nur im Fernsehen.
Ich bin überfordert.
Nee, mit Fernsehfilmen kenne ich mich nicht so richtig aus.
Oh Mann, wir losen so ab, Anna.
Aber
außer am
der
Tatort.
Film war halt irgendwie sehr, sehr spannend und viel besser. Und da waren haben halt auch zwei von diesen Schauspielern mitgespielt.
Weißt
und,
du wer?
Die Frau.
Anke Engelke?
Nein, die andere. So, ausgefallene Namen, sag mal schnell.
Das ist so geil, weil Anna gerade total panisch und hektisch versucht rauszukriegen, wer diese andere Frau in diesem
Film. Da spielen mehrere Frauen mit. Deswegen, ich habe Frau Müller muss weg auch nicht gesehen.
Was?
Aber meinst du jetzt direkt Frau Müller?
Nein, nicht Frau Müller, sondern halt die andere
die
Mutter.
Andere.
Die andere. Ja, gibt's verschiedene, da gab es verschiedene Eltern.
Mutter, nicht Eltern.
Ja,
Mutter.
Also Mütter, die Kinder haben, die in dieser Klasse sind. Es gibt noch, das ist jetzt, glaube ich, wirklich Stochern im Dunkeln. Ich unterhalt ihr euch mal kurz weiter. Ich versuche das auszufinden. Wie meinst du, hieß der andere der Fernsehfilm?
Dr. Gressmann zeigt Gefühle, glaube ich.
Ich redet ihr mal weiter. Ich habe jetzt einen Auftrag.
Aber ist Paul, wenn nein, alles gut. Ist überhaupt nicht lustig. Wenn du sagst, du guckst dir eher so kleinere Filme an und gehst in kleinere Kinos, dann ist also sowas wie jetzt der nächste große Blockbuster im April, Avengers oder diese ganzen Marvel-Verfilmungen, ist dann gar nichts für dich?
Also wenn es so diese Rumgeballer ist und irgendwie Action und so, mag ich nicht so.
Nee?
Nee.
Wieso denn nicht?
Ja, weiß ich nicht. Also so Krimi und so mag ich, aber so ist ja irgendwie so langweilig, passiert nichts so. Also nicht so diese hintergründige Geschichte oder so, sondern nur so.
Paul, du bist mir voll sympathisch.
Das war jetzt ernst gemeint, Paul.
Nee, das war wirklich ernst
Anna
gemeint.
Anna verarscht dich nicht.
Nee, ich finde es super. Also das, auch, dass du sagst, du guckst dir irgendwie die Ghibli-Filme auf Japanisch mit deutschen Untertiteln an. Und so. Und ja, okay, dass du jetzt den Til Schweiger-Film mochtest, darüber müssen wir nochmal reden, aber es ist vollkommen okay. Ich habe übrigens rausgefunden, du meinst Ken Duken und Alvara Höfels und der Film heißt tatsächlich
ja, Alvara
Dr.
Höfels,
Gressmann
genau.
Zeigt Gefühle.
Alvara Höfels, ja genau, die war es.
Ach die,
sag das doch direkt.
Okay.
Ja, die sind mit diesem einen Namen, mit diesem exotischen
Namen.
Ja,
und die hat auch bei Fuck You Goethe mitgespielt. Und
ja,
bei Keinohrhasen.
Tatsächlich.
Also in allen deutschen Filmen, die in den letzten 3 Jahren am Start waren.
Nein, da gab's mehr. Von allen erfolgreichen deutschen Filmen vielleicht.
Okay. Paul, wenn du jetzt gar nicht so sehr was mit Blockbuster und Hollywood-Kino anfangen kannst, was schenken wir dir denn dann?
Ich habe da so eine latente Idee. Zum Beispiel die Kinokarten für A Most Violent Year. Das ist nämlich ein ganz spannender amerikanischer, also lass dich jetzt von amerikanisch nicht abschrecken. Das ist so ein bisschen so eine Art Mafia-Epos, spielt Anfang der 80er in New York mit Oscar Isaac. Ist ein bisschen anspruchsvoller, aber hat mir total gut gefallen. Das ist jetzt so das, was am meisten nicht mainstreamig ist, was ich in meiner Tüte habe. Kiste.
Also, worum geht's da nochmal so?
Das ist ein Heizöl, der hat eine Firma für Heizöl und versucht gerade ein Imperium aufzubauen und pisst Konkurrenten an und der Film heißt A Most Violent Year, weil der 1981 spielt und das ist das Jahr mit der höchsten Kriminalitätsrate in New York und seine LKWs, beziehungsweise wie heißt denn das, Trucks, Heizöllaster werden ständig ausgeraubt und entführt und er legt sich halt so ein bisschen dann noch, hat noch die Steuerfahndung am Hals, legt sich ein bisschen mit seiner Frau an, die Bücher frisiert hat und ist eigentlich wie so ein tragischer Westernheld am Ende. Meinst du, das wäre was für dich?
Ja, und in welchem Kino wäre das?
Das ist in einem Kino deiner Wahl, nur der Film muss noch laufen. Also du kannst damit überall hingehen und einfach diese Karten an der Kasse abgeben und kriegst 2 Freikarten für.
Okay, cool.
Nur Popcorn musst du selber bezahlen.
Ja, würde ich nehmen. Klingt
sehr gut.
Der Film, ja.
Dann schicken wir dir das zu, Paul.
Dann kannst du im nächsten Monat anrufen und sagen, wie es dir gefallen hat.
Genau.
Ja.
Dann schöne Ferien.
Achso, ich habe nur eine Frage.
Ja.
Eigentlich 2 Fragen. wisst ihr, wann ihr mal wieder ein Serien- oder Hörspiel gesehen macht?
Also das sind ja wohl 2 völlig unterschiedliche Dinge, Paul. Also
ja, klar,
Hörspiel Blue Moon kann ich dir leider nicht beantworten, weil ich damit gar nichts zu tun habe. Serien Blue Moon wäre meine Baustelle tatsächlich. Ja, muss ich mich einfach nur mal wieder entscheiden, einzumachen.
Chef anrufen und fragen, schreib mich mal einen Dienstplan.
Ja, genau. Dann mich hat neulich schon mal jemand gefragt, vielleicht sollten wir wieder mal einen Serien Blue Moon machen. Geht ja auch bald die neue Staffel Game of Thrones los.
Ich rufe dann auch an und will über Bloodline reden.
Ja. Paul, ist das eine Idee?
Ja, auch wenn ich keine Ahnung habe, worüber ihr gerade redet, aber...
Über Serien?
Ja. Ja.
Aber Game of Thrones ist dir ein Begriff, oder Paul?
Ich habe es schon mal gehört. Also ich kenne dieses Big Bang Theory und Simpsons und das war's dann irgendwie mit Serien. Also.
Okay. Naja, aber immerhin. Big Bang Theory. Sag mal, Paul, bist du der Physik-Nerd? Bist du das Physik-Genie?
Physik-Genie?
Nee.
Naja.
Okay, vergiss es.
Also, die Physik hatte ich jetzt zwar eine Eins, aber...
Habe ich nie geschafft.
Nein, ich hatte vor 2 oder 3 Jahren an Heiligabend mal in einer dieser Sendungen war mal jemand dran und ich meine, er hieß Paul, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Und der hat gesagt, er ist schlauer als Sheldon Cooper aus The Big Bang Theory. Ich so dachte, what? Aber so wie du gerade reagiert hast, Paul, bist du es nicht. Weil der hätte gesagt, ja, das bin ich.
Keine Ahnung, ich bin jedenfalls der mit den Schließfachserien.
Du bist der mit den Schließfachserien, natürlich. Hallo, was? Paul. Ja.
Nehmt mich mit auf eure Reise.
Wir hatten mal einen Blue Moon oder High Noon, ich weiß es gar nicht mehr, über Serien. Und da hat Paul gesagt, kennt ihr diese Schließfachserien? Und ich habe Paul angeguckt, wenn ich ihn hätte angucken können, wie Auto. Und diese Serien, wo halt Highschool-Studenten, Schüler da an ihren Schließfächern stehen.
Ja.
Ja, Schließfachserien.
Selbstverständlich. So ein etablierter Genrebegriff. Auch
ja,
im
voll.
Film,
sollte
die
berühmten
Schließfachfilme, auch Highschool-Komödien
Teen
genannt.
Teen Wolf, Vampire Diaries, das sind alles Schließfachserien.
Ich überlege gerade, kommt demnächst mal wieder ein Schließfachfilm? Ja, kommt.
Na?
Obwohl, nee, nicht so richtig. Pitch Perfect 2.
Ja, doch, naja.
Großartiger Film.
Doch, mit diesem Gesang, ne?
Genau, die singen so a cappella. Und ich habe lange nicht mehr so gelacht wie in Pitch Perfect 2. Und ich glaube, ich habe gerade eine Sperrfrist gebrochen. Egal.
Dun, dun, dun. Paul, dann beenden wir das an dieser Stelle. Du bekommst Kinokarten zugeschickt.
Ich werde verhaftet.
Und
super.
Wir hören uns irgendwie im nächsten Serien- oder vielleicht ja auch im nächsten Film Blue Moon wieder.
Ja, bis dann.
Bis dann.
Tschüss, Paul.
Ciao.
Tschüss.
Alter, 10 nach 11. Hui.
Fritz. Der Film Blue Moon.
So sieht's aus. Wir reden nicht über Serien, auch wenn ich heute ein Game of Thrones T-Shirt anhabe. Wir reden über Filme und an meiner Seite ist die Filmfritzin Anna Wollner,
die heute Abend ein T-Shirt aus den Paramount Studios anhat, um dieses Game of Thrones hier wieder wettzumachen.
Es gibt natürlich aber auch noch Sony Pictures, Warner Brothers und so weiter.
Aber da war ich nicht.
Obwohl,
aber bei Warner war ich auch.
Ja, ich auch. So, und mein Name ist Selin Güngör und wir reden über die Filme, die ihr in den letzten Wochen gesehen habt unter 0331 70 97 110.
Jetzt bin ich gespannt, wen du dran nimmst.
Ja, ich auch. Ich bin mir noch nicht sicher.
Also eigentlich müssten wir...
Hallo Nico!
Hallo.
Hallo. Danke fürs Warten. Ich wollte gerade sagen, eigentlich müssten wir Willi nehmen. Der hängt 2 Minuten länger an der Leitung.
Ach komm, sind wir mal nicht so. Hallo Willi.
Hallo.
Oh Gott, jetzt zu viert.
Jetzt zu viert.
Nee, ich kann warten, ich habe Zeit.
Ja.
Ach, wir lassen dich aber trotzdem mal jetzt einfach in der Leitung.
Ja, weil ihr habt beide den gleichen Film gesehen. Und ich bin tatsächlich auf unser aller Meinung gespannt, weil ich auch mit Celine noch nicht drüber gesprochen habe.
Wir haben uns zusammengerissen. Genau.
Wir sind eben eine Stunde im Auto schweigend nebeneinander hergefahren, weil sich keiner getraut hat zu spoilern.
Aber dann ist es nicht Divergent, oder?
Doch, Insurgent, bitte, Willi.
Sorry, ja, bin auch nicht ganz so.
So, aber zuerst ist Nico dran.
Ja. Ja.
Insurgent.
Soll ich jetzt die Ruhe brechen?
Ja, genau,
ja, bitte.
Ja, seid ihr sicher, dass ihr die gegenteilige Meinung von euch allen jetzt erstmal hören wollt?
Ja.
Na, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass wir die gleiche haben.
Ja, sehe ich ähnlich.
Oh, Cliffhanger, Nico, jetzt komm, leg los.
Ich fand ihn richtig, richtig gut.
Was? Um Gottes Willen.
Ich glaube, ich habe mich für alle für alle zukünftigen Film Blue Moons gerade disqualifiziert.
Wer ist da gerade in der Leitung? Kennen wir den?
Also ich mag Nico.
Ich höre so ein Rauschen.
Nico, du darfst immer anrufen, das weißt du, ne? Jetzt erst recht.
Nee, ich fand ja Divergent fand ich auch richtig kacke, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ich was da los war, aber also ich habe gratis Kinotickets für den Film bekommen und habe nicht sehr viel erwartet, aber ich war direkt von der ersten Minute richtig drin und irgendwie hat er auch währenddessen richtig Spaß gemacht. Ich weiß nicht, warum der so extrem schlecht abschneidet.
Ja, die haben euch einen anderen Film gezeigt als mir.
Ja, wahrscheinlich.
Es kann, ich hab die erste Viertelstunde da gesessen und gedacht, was passiert hier gerade? Wer sind die Menschen auf der Leinwand? Wo kommen die her? Wo wollen die hin?
Wieso?
Dann habe ich eine Viertelstunde überlegt, was im ersten Teil passiert ist. Als ich das wieder wusste, habe ich den Anschluss an den zweiten Teil verloren. Dann, aber das muss ich dazu sagen, ich glaube, es ist ein ganz großes Problem. Die haben uns, es war ein bisschen peinlich, die haben uns in der Pressevorführung, ich sehe die Filme ja mal vorher schon, damit ich am Starttag drüber reden darf, und die haben uns in der Pressevorführung 3D-Brillen gegeben und haben gesagt, ah, der Film ist in 3D. Und ich habe irgendwann da gesessen und gedacht, das ist doch, bin ich blöd, das ist doch kein 3D. Und die hatten keine 3D-Kopie und der ganze Kinosaal hat mit 3D-Brillen da gesessen und so nach und nach nahmen die Kollegen alle die Brille ab und es haben ein paar tapfer durchgehalten, die denken, glaube ich, heute noch, der Film war in 3D und er war es überhaupt nicht. Und deswegen fand ich die ganzen Effekte unglaublich schlecht.
What?
Aber, ja.
Also ich habe den auch in 3D gesehen und wusste vorher gar nicht, dass er in 3D ist, weil ich dachte, ja, ist halt so ein, also Panem war ja auch nicht in 3D. Auf einmal läuft mir der Kassierer, also der die Karten abreißt, hinterher, hier, Sie haben Ihre 3D-Brille vergessen. Ich zu ihm, der ist doch gar nicht in 3D. Doch, doch. Und ich dachte schon so, oh nein, jetzt gucke ich wieder so einen Actionfilm hier in 3D, auf den ich eigentlich gar keinen Bock habe. Also 3D brauche ich immer noch nicht in dem Film, aber den Film an sich, ich weiß nicht, was der richtig gemacht hat in meinen Augen. Aber also im Grunde hat er sogar sehr, sehr viel gepasst. Ich fand den, ich weiß nicht, ob ich jetzt weiter sprechen soll, ich fand ihn sogar besser als den letzten Panem-Teil.
Doch, also in der Hinsicht muss ich dir recht geben. Ich fand den letzten Panem-Teil auch irgendwie nicht so toll. Aber der war dann ein wenig besser. Aber ich muss auch, so ein bisschen muss ich da Anna zustimmen. Und Anna, ich stimme dir ja fast immer zu. Und diesmal auch wirklich, weil, ja, ich weiß nicht, dieser Film ist, ja, ich habe, glaube ich, mehr erwartet. Ich habe einfach mehr erwartet. Und ich hatte im Vorfeld hatte ich auch Kritiken geguckt bei YouTube und habe, ja, und die haben auch halt auch alle gesagt, dass das so eine Suppe mit Panem und so weiter ist. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass dieser zweite Teil von, wie heißt diese Reihe eigentlich? Die Bestimmung?
Divergent, nee. Also auf Deutsch heißt sie Die Bestimmung?
Ja.
Die hat.
Und ansonsten heißen die nur Divergent, Insurgent und was auch immer das dritte jetzt ist.
Irgendwas mit A. Was auch in zwei Filmen natürlich kommt.
Oh nee, ja, oder?
Oh.
2016 und 2017.
Oh Gott.
Ach, die wollen mich doch alle rollen.
Und
hier.
Ich fand, der Film hat einen Spannungsbogen, der gen Ende, gen Null tendiert, dass ich überhaupt keine Lust habe auf Teil 3, weil die für mich die Geschichte eigentlich zu Ende erzählt ist.
Ach, du hast lieber einen dämlichen Cliffhanger wie bei Panem.
Nee, also noch nicht mal einen Cliffhanger, aber ich hatte halt irgendwie das Gefühl, da freue ich mich auf Maze Runner 2 und es ist ja die gleiche Ausgangssituation eigentlich, viel, viel mehr. Weil mir auch die
Charaktere. Die gleiche Ausgangssituation, weil ich finde den Cliffhanger, und da muss ich sagen, der hat eigentlich einen Cliffhanger, Divergent, und zwar ganz am Ende.
Ja, aber das war so ein Cliffhanger, man könnte jetzt quasi auch abbrechen, aber man hat quasi auch wieder eine neue Seite, ein neues Kapitel geöffnet.
Na, es ist genauso ein Cliffhanger wie damals bei Fluch der Karibik, als der Affe das Stück Gold geklaut hat. Also, es ist einfach. Ja, was denn, diesen Cliffhanger habe ich bis heute nicht verstanden, warum man den jetzt unbedingt noch zeigen muss.
Weil es geht.
Ja, gut, okay. Nein, aber so ähnlich ist es halt auch jetzt hier. Diesen Cliffhanger darf man einfach nicht spoilern, aber ihr wisst alle, wovon ich rede.
Ja.
Das Problem bei diesem Cliffhanger ist einfach, ich finde, danach abzubrechen wäre keine Option, weil man einfach wissen will, was sie jetzt dazu getrieben hat, weil es muss ja irgendeinen Grund geben. Und ich muss zugeben, ich habe die Bücher nicht gelesen. Und dadurch weiß ich nicht, wie es weitergeht.
Ja, aber der Charakter zeichnet sich da schon den ganzen Film über ab und dann am Ende fragt man
sich, ja, am Ende wird eigentlich klar, dass sie ähnlich drauf ist wie die Tante bei Panem, also von der von Distrikt 13, die, die Präsidentin da.
Okay.
Ich glaube, dass sie ähnlich drauf ist.
Man muss ja auch mit einem Fragezeichen enden. Man kann ja nicht einfach mit einem Nichts enden, dann hat keiner mehr Lust, den Dritten zu sehen.
Ja, aber genau so ging es mir. Die haben ich wirklich einen anderen Film gezeigt.
Also so wirklich Lust auf den dritten Teil habe ich nicht. Aber vielleicht muss man sich Insurgent einfach nochmal angucken. Ich werde mir auch noch ein zweites Mal angucken. Aber ich weiß nicht, also ich denke, ja, ich weiß nicht, ich hatte auch halt ein Problem damit. Ich fand, er war auch so langgezogen und da, du hast ja auch gesagt, so Spannungsbogen, also der hatte für mich gar keinen Spannungsbogen irgendwie.
Also ich glaube, ich habe wirklich einen komplett anderen Film gesehen. Also ich fand am Anfang dieses ganze Bauerndorf, das fand ich, war so ein hübsches Setting. Ich habe so gedacht, boah, irgendwie sieht das, also irgendwie ist das jetzt nicht so viel, was die da gemacht
aber
haben.
Aber das war die Lichtung von Maze Runner.
Ja, ja. Entschuldige, dass ich Maze Runner nicht gesehen habe.
Nee, ist
der
kein
hätte mir
Problem.
Wahrscheinlich den ganzen Film kaputt gemacht.
Nein, der Film ist ja nicht, er ist ja in der Hinsicht nicht schlecht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte dir von vornherein sagen, was mit den beiden Typen passiert, die, also hier mit dem Bruder von ihr und dem mit anderen.
Ansel Elgort und Miles Teller.
Genau, ich meine den Bruder und halt den anderen, nicht vor, sondern den anderen, der mit ihnen zusammen unterwegs war. Ich konnte dir von vornherein eigentlich sagen, sobald die sich sozusagen von den beiden getrennt haben, was dann ungefähr ist. Ich konnte das voraussehen, ohne die Bücher gelesen zu haben. Und das fand ich irgendwie nicht so schön.
Naja, der Bruder ist ja immer noch undurchsichtig und Miles Teller, okay, ist ja, immer Miles Teller, den kannst du jetzt nicht einfach abschieben.
Mein Bruder ist tatsächlich so der einzige Spannungsbogen oder die einzige Figur, wo es mich so vielleicht latent interessieren würde, wie es denn im dritten und vierten Teil weitergehen könnte, auch wenn ich mir das irgendwie an einer Hand abzählen kann.
Genau,
aber ich finde es
eine
unglaubliche Verschwendung von Schauspieltalent, auch dass Octavia Spencer noch auftaucht, Shailene Woodley, die ich eigentlich großartig finde, die aber auch irgendwie, die laufen hier alle durch so eine Pappmaché-Kulisse. In der ersten Viertelstunde dachte ich, oh Gott, die krachen durch die Pappe durch und bleiben mit dem Fuß irgendwie in Styropor hängen. Und in dieser
dieses Holzhaus, das war so schön gebaut. Ich weiß nicht, was du da gesehen hast.
Und auch diese eine Szene, wo sie gegen die Dämonen ihrer Mutter ankämpft, auf diesem Würfelhaus.
Ja, das war auch der Trailer. Das fand ich schon im Trailer ziemlich beknackt.
Und
aber
da gibt es einen Moment, wo sie sich an der Hauskante festhält und im nächsten Schnitt hängt sie mit der Hand im Leeren und es ist irgendwie 3-4 Zentimeter Abstand zu dieser Hauskante und diese Special Effects, die sind da so schlecht gemacht.
Ja, es war ein bisschen komisch, da muss ich dir recht geben. Ja, aber der Film an sich, also die Thematik an sich fand ich halt sehr schön und das hat mir halt auch schon bei Divergent sehr gefallen und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass Shailene Woodley so ein bisschen auch diese, auch so ein bisschen, sagen wir mal, ihre, also der Charakter der Triss so ein bisschen dem Charakter von Katniss ein bisschen angeglichen wird und das, also ich habe im zweiten Teil immer mehr Parallelen zu den Panem-Teilen gesehen und irgendwie
Nein, ich fand, der war viel erfrischender. Da ist so viel passiert. Ich weiß nicht, wo ihr da keinen Spannungsbogen gesehen habt. Also ob das jetzt alles, natürlich war das jetzt nicht der intellektuellste Streifen oder sowas, aber da ist einfach alle 5 Minuten irgendein Scheiß passiert, der wirklich irgendwie mal was Neues war, mal interessant war. Und ob man jetzt wirklich jede handelnde Person jetzt wirklich sezieren muss, was die da gemacht hat und ob das alles wirklich so fresh war. Aber irgendwie hat das einfach, also mir hat das enorm viel Spaß gemacht, ohne dass der Film wirklich extrem dumm war. Also der war auch hat schon so seine cleveren Momente gehabt. Ich habe wirklich vorher auch gar keine Rezension gelesen. Ich dachte echt, dass die Leute den vielleicht ein Stück weit besser finden als den ersten, aber die fanden den ja teilweise noch viel absurder als den ersten, den ich aber. Also ich habe wirklich während des Films gedacht, dass die Drehbuchautorin oder wer auch immer dafür verantwortlich war, irgendwie, also dass die Buchschreiberin irgendwie gelernt hat vom ersten zum zweiten, weil der erste, der war wirklich so Hanebüchen-Teenie-mäßig und beim zweiten waren auf einmal irgendwelche Ansätze von Niveau drin, wo ich echt dachte, da sind andere Menschen am Werk. Aber anscheinend habe ich irgendwie eine alternative Version gesehen.
Ach, jeder hat doch eine andere Meinung zu dem Film und das ist das Schöne. Man diskutiert hier ja auf einer sehr sachlichen Ebene. Man wird ja für seine eigene Meinung hier nicht an Pranger gestellt. Jeder darf ja hier zum Glück seine eigene Meinung sagen und jeder hat halt einen Film anders gesehen, ne?
Vor allem wie bei Panem laufen die echt wirklich nur Gedanken verloren im Kreis in ihrer Station und man weiß auch schon so ungefähr, was passiert. Das ist alles dann so ein bisschen Etepetete aufgemacht und so. Und bei Insurgent, der nimmt kein Blatt vom Mund, da explodiert einfach alles und da passiert was. Und obwohl ich jetzt nicht der größte Action-Fan bin, irgendwie, wie gesagt, da passiert wirklich was. Man guckt wirklich 2 Stunden und es passieren auch 2 Stunden Sachen. Nicht so wie Panem, wo du 2 Stunden guckst und denkst, ja, gut, eine halbe Stunde gestreckt gerade, nicht?
Ja, aber das war, glaube ich, im letzten Panem-Film einfach auch das Problem, wieder aus dem 3. Buch 2 Filme machen zu müssen. Das wird im nächsten Teil bei Die Bestimmung dann ja auch auf uns zukommen.
Ja, aber ich bin ja auch schon einer gewesen, der den 2. Panem jetzt auch schon nicht mehr so gut
fand. Das war der 1. halt nochmal nur größer.
Genau. Aber Selin hat jetzt noch gar nichts gesagt.
Stimmt. Ja, ich habe das hier alles schön verfolgt. Also ich muss sagen, irgendwie habt ihr alle so ein bisschen recht,
oh,
finde ich.
Dank.
Also, wobei ich total auf Nikos...
diplomatisch.
Nee, ich bin total auf Nikos Seite.
Sekunde mal, du widersprichst dir gerade selbst.
Nicht wirklich. Ich fand den Film auch ganz gut. Nicht so gut wie den 1. Da bin ich bei Willi und bei dir, Anna. Aber ich finde auch, es ist 2 Stunden was passiert, auf jeden Fall. Ich fand aber auch als Bücherkennerin sowohl von Die Bestimmung als auch von Maze Runner, finde ich halt, das 2. Buch, Insurgent, ist halt auch das Schwächste. Im 3. explodiert alles und wenn sie das Ende so hinkriegen und so machen wie im Buch, dann wird es ein überkrasses, überraschendes Ende, wo man nicht mit rechnet. Und tatsächlich ist Maze Runner und Die Bestimmung sind sich von der Story diese beiden Bücher einfach sehr, sehr ähnlich und vom Hintergrund her, was das alles zu bedeuten hat und wer da dahinter steckt.
Gleich im Zeitraum und hat da einer vom anderen geklaut?
Das ist eine gute Frage. Das wollte ich immer mal rauskriegen, aber hab's dann immer irgendwie vergessen.
Ja gut, so schwer ist, glaube ich, die Problematik nicht. Man ist innerhalb von was Unbekannten und um einen herum ist irgendwas. So ist es doch, oder?
Oder ja, ist wirklich sehr ähnlich. Also du hast ja Maze Runner nicht gesehen. Übrigens sehr empfehlenswert. Du kannst, also wirklich, guck dir den an. Gerade wenn du jetzt Divergent und auch Insurgent einigermaßen gut findest, kann man sich den wirklich angucken. Aber, und dann wirst du auch merken, dass die wirklich einige Parallelen noch mehr als auch Panem hat. Und
es wird noch mehr, Willi. Es wird noch mehr Parallelen geben. Also
ja, du hast ja schon. Anna, ganz kurz eine Frage an dich. Gibt's den 3. Teil von Maze Runner, soll der auch wieder aufgesplittet werden?
Das ist eine gute Frage.
Weil dann muss ich sagen,
ich weiß nicht, ob die schon so weit...
Dann den Glauben an die ganzen Filmverleih. Warum
ja,
muss man denn den 3. Teil immer aufsplitten?
Warte mal kurz. Maze Runner 2014, der 2. Teil 2015 und dann ist es für 2016 noch einer angekündigt. Also sieht im Moment nicht nach Aufsplittung auf, aber ich habe jetzt gerade mal geguckt, dem Internet sei Dank, dass Maze Runner, das Buch ist von 2009 und Die Bestimmung von 2011.
Also hat Die Bestimmung abgeschrieben. Nein, Quatsch, wollen wir hier keine Plagiatsvorwürfe machen. Jo.
Naja, was heißt abgeschrieben, ne? Also die, das wird dann, ja, die Idee ist halt ähnlich. Sagen wir mal so. Aber ich will jetzt auch nicht spoilern, weil das wäre halt echt
krass. Am Ende hängen die noch zusammen, was?
Die treffen sich 2018 das große Mashup, wo dann die Maze Runner Leute gegen die bei Insurgent überlebt haben, gegeneinander kämpfen.
Maze-urgent.
Maze-urgent.
Mich würde nicht mehr wundern.
In Panem.
Nein, irgendjemand Radar finde ich schöner. Insurgent Radar finde ich schöner.
Hat nicht irgendjemand drüber spekuliert, dass man Men in Black und 21 Jump Street zusammentun kann?
Auch nicht schlecht.
Das wäre schön. So, Folks, passt mal auf. Wir haben es kurz vor 11:30, das heißt, gleich gibt's die Nachrichten. Ich würde bis dahin gerne, bevor wir jetzt hier wieder ein neues Fass aufmachen, würde ich gerne nochmal Musik spielen aus Insurgent.
Wie passend.
Woodkid und Lückeli, Never Let You Down. Und dann reden wir einfach zu viert, vielleicht sogar zu fünft mit Dominik noch weiter nach den Nachrichten. Ist das ein Deal?
Okay. Jo.
Bis gleich.
Fritz. Blue Moon.
Letzter Freitag im Monat, das heißt Film Blue Moon, mit der Filmfritze natürlich Anna Wollner.
Guten Abend.
Mit mir Selin Güngör, außerdem mit Nico.
Hallo.
Und mit Willi.
Guten Abend.
Bist du zwischendurch eingeschlafen?
Nein, diesmal nicht.
Klang gerade so.
Nein.
Was soll denn diesmal nicht heißen eigentlich? Ja.
Na gut, ich versuch's mal in der Kurzfassung. In den letzten, also in eurem im Vorgängerfilm Blue Moon, also noch mit Tom und Ronald, da bin ich zweimal eingepennt am Telefon. Und ja.
Solange du im Kino nicht einschläfst, ist alles gut.
Solange es Tom und Ronald waren.
Dieses Privileg habe ich mir vorbehalten, im Kino einzuschlafen.
Ach, liebe Grüße übrigens an Tom Erhardt. So, ja, wir haben gerade aufgeregt über Insurgent gesprochen. Nico und ich fanden ihn gut.
Jo.
Anna und Willi fanden ihn nicht so gut.
Jo.
Ja, naja, 5 von 10, also halb.
Also halb, okay. Und dann haben wir jetzt folgendes Problem, denn Nico hat Kingsman gesehen und Willi hat Focus gesehen. Wer möchte beginnen?
Ich denke, der bessere Film soll anfangen, also Kingsman.
Also
bitte.
Nico.
Genau.
Aber da muss ich, nee, ist natürlich der bessere Film. Wobei, ich habe den anderen ja nicht gesehen, aber gehe ich jetzt mal von
Ich habe beide gesehen und ich sage Nico.
Wobei, ja, was will man erwarten? Fokus ist mit Wilhelm Schmidt, also Will Smith.
Ja, Willi, ja, wieso fängst du ja doch an?
Wieso guckst du dir sowas an?
Ja, gut, erstmal Kingsman, bitte.
Danke. Nico?
Ja. Aber, muss ich schon vorwegnehmen?
Ja.
Ich fand, das war Matthew Vaughns schlechtester. Aber es liegt auch daran, dass ich alle anderen überdimensional grandios finde.
Sekunde mal.
Alle anderen, ihr müsst mir auch mal kurz helfen. Also Kick-Ass, okay, habe ich gesehen. Was sind denn
Wanderer.
Den fandest du gut?
Okay.
Soll ich gleich auflegen?
Nein, Nico.
Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher, Nico.
Was? Es gibt Menschen, die Sternwanderer nicht gut finden?
Also mein Lieblingsfilm von Matthew Vaughn ist Layer Cake, eindeutig.
Ja, der ist auch ganz gut. Also
ich muss Sternwanderer nochmal gucken. Schlecht.
Sternwanderer ist doch so grandios, da passt alles. Also jetzt bin ich...
Aber Nico, jetzt lass uns doch mal über Kingsman reden.
Ja, Kingsman ist auch sehr gut.
Diese ganzen armen Trottel wie ich, die anderen Filme nicht gesehen haben, die von vor 1000 Jahren. Also Kingsman ist auch sehr gut. Was soll ich denn damit anfangen?
Naja, das... Ich weiß nicht, aus dem Nichts kann ich da jetzt gerade nirgendwo anfangen. Also.
Fandst du ihn lustig?
Erstmal Colin Firth ist sehr gut.
Ja.
Mit seiner stocksteifen britischen, also jetzt nicht im negativen Sinne steif, aber er ist ja so zurückhaltend britisch.
Die Pub-Szene ist der Hammer.
Ja, und dann fängt er an rumzukämpfen, genau.
Und dann wird's scheiße, oder was?
Nö, ich sag nur, das erst ist er halt dieser zurückhaltende britische Gentleman und also ich habe letztens auch gehört, das dachte ich gar nicht, dass er das auch alles selber da choreografiert hat.
Ja, also, er hat tatsächlich ziemlich viel für den Film trainiert und es fand ich sehr lustig, er hat im Interview gesagt, irgendwie auf die Frage, warum er jetzt erst, also ob er jetzt einen auf Liam Neeson macht und erst so spät, ich meine, er ist jetzt auch irgendwie, ich glaube, 54.
Colin Firth kann Schauspieler.
Und so spät anfängt mit Actionfilmen, hat er einfach gesagt, ich war halt bisher so faul, dass ich keinen Bock hatte auf diese körperliche Tortur. Und jetzt ist er aber so ein bisschen angefixt und er würde ja super gern einen zweiten Teil machen und überlegt jetzt schon, wie das denn irgendwie gehen würde.
Ja, schon. Man kann so alles im zweiten Teil machen.
Eben.
Was fandst du denn blöd, Nico?
So ein paar Pfoten in den letzten 15 Minuten. Also war mir ein bisschen zu... Also ich habe schon bemerkt, was er will und was das soll, aber irgendwie fand ich es dann doch doof.
Mit der schwedischen Prinzessin?
Zum Beispiel. Und irgendwas anderes war da auch noch. Ich weiß es nicht mehr. Das hat sich nicht so homogen in die restlichen Minuten eingefügt.
Da gebe ich dir recht. Anna, gibst du ihm auch recht?
Muss ich ja jetzt.
Ich fand auch die Kopfszene, die war zwar irgendwie ganz schick, aber auch hat auch nicht so, also weiß ich nicht, hat nicht so in den Kontext gepasst. Also hat mich nicht ergriffen, sage ich mal. Weiß ich nicht. Also irgendwie...
Die Szene, mit der ich beim ersten Mal gucken, ich durfte schon in den Genuss kommen, ihn zweimal zu sehen, beim ersten Mal gucken so ein bisschen Probleme und Bauchschmerzen hatte, weil ich nicht so richtig viel damit anfangen konnte, war tatsächlich die in der Kirche.
Ja, dachte ich auch, also das wird aber ja dann zum Glück erklärt.
Beim zweiten Mal fand ich es super geil.
Also wenn die nicht erklärt worden wäre, dann hätte ich auch gedacht, was ist nun los? einfach nur des Fightens willen. Aber
Colin Firth gegen 300 Gläubige.
Ah, die war ja plausibel am Ende.
Ja.
Und die Kopfszene war nicht ganz so plausibel und die Zoten waren irgendwie auch auf einmal aus dem Nichts, wenn das so durchgängig gewesen wäre.
Na, die Kopfszene war ja eigentlich die Notbremse. Oder?
Die Notbremse.
Nee, das ist jetzt doof, darüber zu reden, weil Spoiler.
Nee, es ging jetzt darum, dass wie das passiert ist. Also das passiert ist, okay, aber das, was da jetzt so
ja,
ist,
das war halt total übertrieben.
Vonstatten ging. Ich weiß auch, was die sollte und was Matthew Vaughn uns sagen wollte damit, aber irgendwie hat das nicht ganz genau in dem Moment so gepasst, wie es da zu sehen war, in meinen Augen. Aber das ist, sind nur Kleinigkeiten. Aber mir hat halt so die ganz große, krasse, also diese Kirchenszene ist schon sehr intensiv und so und der ganze Film macht auch unheimlich viel Spaß, aber mir hat so die große Szene gefehlt, an die ich jetzt noch, also die mich dann im Kino direkt ergriffen hat.
Das war bei mir eigentlich fast schon direkt die Eröffnungssequenz.
Im Irak da oder was?
Nee, also quasi die zweite in dem Chalet. Chalet. Als er Agent halbiert wird.
Ach so,
mit Mark Hamill.
Genau.
Ja.
Das war für mich eigentlich so, das war die Szene, die ich beim ersten Mal gucken hinterher allen erzählt habe.
Echt?
Ja, ich fand die geil.
Ich fand die geil.
Ich will auch mal so einen Scheiß geil finden dürfen.
Ja.
Anna, die halbierte Agenten toll findet.
Willi?
Ja?
Sag mal Hallo zu Dominik.
Moin, Dominik.
Guten Abend.
Hallo.
Wir sind jetzt zu fünf, das ist ein historischer Augenblick.
Wir sind zu fünf, wir können auch noch Freddy dazu nehmen. Hallo, Freddy.
Oh. Weil das Schöne ist, außer Willi habt ihr alle Kingsman gesehen.
Ja, danke.
Genau. So, Dominik, kurz, jetzt wird es natürlich super schwierig hier für mich zu moderieren. Irgendwie
ja, viel Spaß, ne?
Ich muss ansagen, wer spricht.
Ja, Dominik, bitte. Kingsman, Daumen hoch oder Daumen runter?
Daumen hoch, hat mir super gefallen, hätte nur gerne eine halbe Stunde kürzer sein können.
Ehrlich?
Ach, du wieder mit der Schere.
Ja, also irgendwann so ist seine Ausbildungsgeschichte echt lang genug ausgewalzt geworden. Aber dann wäre er wirklich richtig gut gewesen. So fand ich ihn immer noch super, der hat riesig Spaß gemacht, aber das hat mich so ein bisschen genervt. Und was ihr gerade gemeint habt, das mit der schwedischen Prinzessin, das war, glaube ich, der peinlichste Moment, den ich diesen Film erleben werde. Dieser Gag so, der hat wie so ein kompletter Ausfall gewirkt.
Ja, da dachte ich auch so kurz, musste da jetzt diese Bond-Nummer noch
ja,
dazu
Ja, das war
kommen?
Halt einmal zu viel auf Bond draufgehauen.
Ja.
Ich fand nicht mal Bond, weil Bond war nie so niveaulos. Also da habe ich mich wirklich unangenehm berührt gefühlt in dem Augenblick.
Ja, ich auch. Freddy, Kingsman, Daumen hoch oder Daumen runter?
Na, zwei Daumen hoch.
Ah. Alles gut, nichts zu meckern?
Also ich war ein bisschen, ich habe mich gefragt, ob der noch irgendwann, also im Laufe des Films, wenn ich gefunden habe, kommt da noch irgendwas? Und dann wurde ich so weggeschmissen. Also ich saß ja im IMAX und ich war wirklich in meinem Sitz und ich hatte einfach nur den größten Spaß. Also in den letzten drei Viertel da, wo das da so richtig losgeht.
Wann warst denn du im IMAX, ganz kurz?
Das am
nicht
Samstag
gestern.
War das gewesen.
Ah, okay.
Nee, letzte Woche irgendwann.
Gut, ihr habt euch Samstag. Nicht getroffen.
Wir haben uns nicht zufällig getroffen.
Okay. Wäre auch ziemlich unwahrscheinlich.
Och, naja, wir haben ja nur einen IMAX in Berlin. Womit wollen wir weitermachen, Freunde?
Können wir noch kurz sagen, dass Taron Egerton ziemlich gut war?
Ziemlich hot vor allen Dingen.
Ja, das werden die Jungs jetzt weniger sagen, glaube ich. Aber
naja, vielleicht einer von denen, ich weiß es ja nicht.
Ich fand ihn super sympathisch, obwohl er eine Cappy hat und so. Irgendwie Baggy Jeans oder sowas. Ich dachte in den Trailern, was für ein Lumpen. Aber dann im Film, der hat richtig Charisma. So weit kann ich gehen. Und der war richtig nett anzuschauen jetzt, schauspielerisch auf jeden Fall.
Und der kam auch, also der kommt ja aus dem Nichts. Der hat vorher nichts gemacht. Ein bisschen, jetzt nicht Schultheater, aber ein bisschen Theater gespielt. Also der ist schon ausgebildeter Schauspieler. Aber ich fand den auch, der war im Interview auch total sympathisch. Und hat Colin Firth vor allem.
Hast du den im Interview gehabt?
Ja, zusammen mit Colin Firth. Und die haben sich die ganze Zeit gegenseitig runtergebuttert. Das fand ich unglaublich lustig.
Kannte man seine Konkurrentin in der Ausbildung da eigentlich irgendwo her?
Ja, das habe ich mich auch.
Nee, die war, glaube ich, auch komplett neu.
Auch zwischendurch mal gefragt.
Ich meine, ich habe die in irgendeiner Serie schon mal gesehen.
Also als ich mal gesucht habe, hat die, glaube ich, auch nur drei Einträge oder sowas gehabt. Also wirklich was gemacht hat die auch nicht.
Ich gucke parallel nach, wie hieß sie nochmal im Film?
Das habe ich immer nie verstanden. Vielleicht, weil Samuel L. Jackson gelispelt hat.
Wir sind auch hier Profis. Also vor allem hier im Studio.
Ja, voll.
Ich mochte die Hunde auch.
Oh ja.
Oh ja, die waren gut. Oder?
Wir geben einfach nur so ein Stichwort. Oh ja, die fand ich auch gut.
Oh, mit fünf Jungs am Telefon, mit vier Jungs am Telefon. Oh ja, die waren auch süß. Das
ist geil. Okay. Ich bin jetzt gerade überfordert. Also Willi.
Ja.
Möchtest du was über Fokus sagen?
Ja, ich möchte was über Fokus sagen.
Möchtest du jetzt was über Fokus sagen? Dann leg unbedingt los. Wir haben noch 14 Minuten. Viel Spaß.
Ist aber gut. Die anderen
haben ja auch noch Filme
haben
gesehen.
Auch noch Filme gesehen.
Minuten.
Denk dran.
Genau, jeder zwei Minuten. Die Zeit läuft jetzt.
Gut, ganz kurz. Anna, du hast Fokus auch gesehen?
Ja.
Was sagst du dazu?
Sag du erstmal.
Okay.
Lass sie doch mal trinken.
Fokus, ein typischer Will Smith-Film. Ja, in dem Will Smith ja wieder mal sich selbst wunderbar darstellen kann. Die Story an sich fand ich gar nicht so schlecht, aber ich fand die Umsetzung irgendwie total grauenhaft. Und ja, also dieses, man hätte dieses ja Gauner-Diebstahl-Ding durchaus besser ausbauen können. Und wenn man halt so auf Leute, die indirekt, sagen wir mal, was Gutes tun wollen, aber dann doch wieder Gauner sind, da finde ich die Oceans-Reihe um einiges besser. Ich habe ein paar Parallelen gesehen und musste dann immer wieder feststellen, ich glaube, ich gucke mir lieber nochmal die Oceans-Filme an als diesen Film. Ja, also das war eigentlich alles, was man dazu sagen kann, weil er war wirklich nicht gut.
Okay. Möchtest du noch dranbleiben, Willi?
Ja, gerne. Aber Anna, was sagst du dazu?
Ich sag auch, also die ersten 15 Minuten oder die ersten 10 Minuten fand ich ziemlich cool, wie die einfach die Charaktere einführen und auf diesem Marktplatz dieses Taschenspielertrick durchchoreografiert haben.
Dann, richtig geil.
Dann wurde es irgendwann ein Film über die Brusthaare von Will Smith, denn die hatten die meiste Screenzeit. Und der hat sich total verheddert am Ende. Also der, ich fand den extrem langweilig, weil mich auch ich null Sympathien mit keinem von den allen hatte. Und
vor allem seinen Vater fand ich irgendwie anstrengend.
Und das die ganze Zeit, man wurde alle 5 Minuten logisch in eine andere Richtung geschickt. Und da habe ich mich irgendwann verarscht gefühlt, weil ich so dachte, nee, da gehe ich nicht mehr mit. So viel zu ja. Fokus.
Willi, dann würde ich sagen, bekommst du die Jutebeutel von Cinderella?
Okay.
Nein, wir haben schon geklärt, was Willi kriegt.
Ach so.
Habt ihr den Jutebeutel.
Unter der Hand immer.
Wer war das gerade?
Nico möchte den Jutebeutel von Cinderella.
Okay, schreibe ich auf. Ich mach das, ich bin da knallhart.
Wer kriegt denn jetzt eigentlich den Badewannenstöpsel? Von SpongeBob. Vorhin hat da eine angerufen, die nur angerufen hatte wegen des Badewannenstöpsels. Aber dann hat ihr das alles zu lange gedauert und dann hat sie wieder aufgelegt. Toll. So, Dominik, über welchen Film möchtest du dann noch sprechen?
A Most Violent Year.
Na dann?
Hat mir super gefallen. Zuerst mal, was ich ganz amüsant fand, wir haben sowohl Oscar Isaacs als auch Albert Brooks, die beide in Drive waren, aber beide komplett anders aussehen. Und so dem Trailer nach hatte ich zuerst gedacht, das ist irgendwie ein Politikdrama, dass es dann um das doch etwas profanere Thema Heizölhandel geht. Hat mich erstmal so ein bisschen rausgeworfen, hat dem Ganzen aber keinen Abbruch getan. Ein Film, der sein Thema wirklich sehr, sehr gut auf den Punkt bringt. Also es geht halt um diesen Charakter, der dieses Heizöl-Imperium aufbaut und dabei versucht, möglichst einen integeren Weg zu gehen, was aber scheitert. Und eigentlich geht es hauptsächlich darum, dass er versucht, ein Grundstück zu kaufen. Das klingt jetzt nicht so irre spannend, aber der Film macht da einiges draus. Und ich habe mir so überlegt, der wäre eigentlich super dafür, dass man den in einem Double Feature zusammen mit There Will Be Blood guckt.
Ich überlege gerade, ich glaube, die gleiche Assoziation hatte ich zwischendurch auch, aber auch liegt auch nur daran, weil ich, glaube ich, letztens so ein Video auf YouTube gesehen habe, wo immer die erste und die letzte Einstellung eines Films nebeneinander geschnitten wurde. Habt ihr das zufällig gesehen? Das ging auf Facebook ein bisschen, so 50 Filme, immer das erste und das letzte Bild. Und da war nämlich auch There Will Be Blood dabei. Deswegen,
interessant, ja.
Aber das war ein cooles Video, Dominik, ich schicke dir das mal.
Ja.
Heute Abend, später. Auf dem Weg nach Hause. Redet mal kurz ohne mich weiter.
Ja, es gibt nämlich noch einen Film, den Dominik und auch Freddy gesehen haben, und zwar Still Alice.
Ja.
Freddy, gut, ja, oder eher nicht? Wir haben ja vorhin schon über Honig im Kopf gequatscht.
Also ich bin ja ein riesen Willem-Dafoe-Fan, muss ich mal gestehen. Und deswegen muss ich mir den auch irgendwie angucken. Ich glaube zu meinen, das war sogar in der Ladies Night Vorpremiere Mittwoch oder so ähnlich. Genau. Deswegen habe ich schon das Schlimmste erwartet, aber es war gar nicht so voll, war nicht so schlimm. Aber der Film war so emotional, dass die Frau neben mir wirklich geheult hat am Ende. Also wirklich, geheult. Also zwischen so letzte Drittel so halb, ich habe nicht genau hingesehen. Ich weiß nur, dass ich, als der Abspann kam, ich dann erstmal ein Taschentuch reichen musste, weil die war so fertig im Kopf. Also,
und dich hat's nicht mitgenommen?
Doch, auf jeden Fall, aber ich bin da nicht so emotional, also dass ich mich da von so einem Film, der einzigste Film, ich glaube, wo ich ein paar Mal emotional wurde, der fällt mir gerade nicht ein, aber es gab tatsächlich so eine Filme, wo ich auch dann an die Grenzen stoße, aber das hat was auf einer ganz anderen Ebene. Aber
ging es dir ähnlich, Dominik?
Ja, also Still Alice hat mir auch ziemlich gut gefallen, völlig zu Recht der Schauspiel-Oscar für Julianne Moore, also wirklich super. Da man möchte eigentlich sich ans Kino stellen, wenn da die Leute aus Honig im Kopf kommen und sie zwingen, danach in den Film zu gehen, weil der das Thema halt ohne Til Schweiger-Witzchen angeht und haha, wir machen das Auto kaputt und so Späße. Super Film, sehr zu empfehlen.
Hast du geweint?
Nein.
Was ist denn los mit euch? Ihr habt alle keine. Ich hab Rotz und Wasser geheult irgendwann. Also ich konnte wirklich irgendwann nicht mehr an mich halten. Ich glaube, es ging eigentlich los in der Szene, in der sie an der Kommode im Schlafzimmer stand und ihren eigenen Selbstmordhinweis, den sie sich gegeben hat, als sie noch klar im Kopf war, nicht mehr entschlüsseln konnte. Und natürlich zielt der Film darauf ab. Und als sie dann auch noch durch das Ferienhaus lief und die Toilette nicht mehr fand. Und die Verzweiflung auch und dieses, also auf der die Verzweiflung auf der einen Seite und dieses kindliche sich schämen vor dem Partner auf der anderen Seite, das Alec Baldwin, den ich auch großartig finde, wo ich auch mal der Mann, der jetzt irgendwie nochmal so eine geile Karriere hinlegt in seinem Alter, auch nach 30 Rock irgendwie, ich fand den super als Ehemann auch. Und selbst Kristen Stewart hat mir gefallen, als jüngste Tochter.
Ich wollte gerade sagen, nicht mal Kristen Stewart war schlecht in dem Film. Also ich,
die macht sich.
Im ersten Augenblick habe ich so ein bisschen gegiggelt, ach, das ist ja zynisch, dass man Kristen Stewart eine Schauspielerin spielen lässt, aber überragend, aber sie war echt völlig in Ordnung.
Hast du die Wolken von Sils Maria gesehen mit ihr?
Nein.
Da ist sie auch gut, dieser Film mit Juliette Binoche, wo sie die Assistentin einer Schauspielerin spielt. Wo sie jetzt auch als erste Amerikanerin seit, weiß ich nicht wem, einen César, also den französischen Oscar bekommen hat. Aber ich fand, diese ganze, natürlich legt der Film es so ein bisschen darauf an, diese Fallhöhe, man hat diese gut situierte Familie in New York, das ist natürlich tragisch, aber die haben natürlich auch nochmal das Umfeld, was sie auffangen können. Es ist jetzt, die Ardennen-Brüder zum Beispiel würden einen ganz anderen Film daraus machen.
Freddy, was ist mit deinem Telefon los?
Was ist da?
Komische Dinge passieren.
Irgendeiner macht ein Echo.
Also ich nicht, bin ja ganz alleine, ganz ruhig.
Jetzt ist auch wieder weg.
Okay. Ja, ich hör's noch, aber ich höre immer Stimmen. Es ist Still Alice, super Film, um es kurz abzukürzen.
Ich konnte mich ja nicht überwinden, reinzugehen. Immer wenn ich mir vorgenommen habe, reinzugehen, dann hatte ich auf einmal dann doch irgendwie was ganz anderes vor.
Ja, nee, dann DVD mal angucken und dann immer stoppen, damit man sich ausruhen kann vielleicht. Wenn man so
das ist keine schlechte Idee, das hatte ich tatsächlich, musste ich bei einem Film tatsächlich mal machen.
Vor allen Dingen glaube ich auch, also wenn man vor allen Dingen auch als Angehöriger vielleicht betroffen ist, so wie in meinem Fall, sollte ich den vielleicht nicht im Kino gucken. Okay, Leute, 11:05, vielen, vielen Dank, dass ihr angerufen habt.
Ich wollte aber noch eine Kleinigkeit loswerden.
Ja, Freddy,
jetzt kriege ich Ärger.
Also ich wollte am letzten Mal, haben wir erzählt, man Into the Woods und ne, ich muss mir den ja angucken, weil ich ja dann da die CD bekomme und so. Habe ich leider nicht geschafft, weil der dann nur noch um 15 Uhr, 17 Uhr im Kino lief. Aber ich wollte auch nicht schnell
sehen.
Ja, das war ja das so ein Versprechen, weil ich ja sollte ja den Soundtrack bekommen. Da dachte ich mir, okay, machen wir mal. Aber da kam ein völlig falsches Paket mit 50 Shades of Grey Hörbuch an und ein Mädchen-T-Shirt davon.
Echt?
Mir ist ein bisschen die Kinnlade runtergefallen.
Es tut mir leid. Ich nehme es zurück.
Ich, Ich weiß nicht. Ich wollte es eigentlich zurückschicken, ehrlich gesagt.
Echt?
Ich kann es mir anhören, aber ich weiß nicht, was ich mit einem Mädchenshirt davon anfangen soll.
Kannst du es verschenken?
Vielleicht.
Du kriegst den Into the Woods.
Den SpongeBob-Dings nehme ich dann trotzdem.
Kriegst du und du kriegst auch Into the Woods.
Ja, dann machen das wir
das. Das ist wahrscheinlich, ich kann es mir, also was passiert sein kann, ich muss ja immer für euch die Pakete packen und beziehungsweise ja, genau. Ich lege die bei Fritz im Sekretariat auf den Boden und habe eure Namen und Adressen immer ausgedruckt. Und es kann sein, so also ganz klein. Also ich schneide die aus und lege die da drauf, die ist so groß wie eine Streichholzpackung und vielleicht ist beim Einpacken irgendwie die Namen vertauscht oder sowas.
Ist ja kein Problem, aber ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich mir den Interview nicht das nicht auch deswegen, aber wie auch immer.
Du kriegst ein ganz besonders großes Paket.
Nächstes Mal bringe ich dann Tesafilm mit, dann kannst du es nämlich da gleich raufkleben, damit es ja nicht irgendwie der Wind wegweht.
Aber dann kann ich mir das Hörbuch anhören. Das ist auch nicht
schlecht. 50 Shades of Grey. Ja, viel Spaß damit, Freddy.
Film, ne? Also wer weiß.
Und so ein Mädchen-T-Shirt für den Sommer? Wer weiß?
Das ist sehr klein.
Oh, schade. Jetzt hätte ich fast, es tut mir leid. Ich hätte fast Scheiße gesagt.
Haha. So, Dominik, Willi, Nico, Freddy, es war mir eine Ehre. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, genau.
Ciao.
Tschüssi. Ciao.
So, der nächste Film Blue Moon ist übrigens am 24. April, genau in 4 Wochen.
Und wie kann das sein?
Das ist Mathematik.
Da war ich noch nie gut drin.
Nee, ich auch nicht. Dann reden wir natürlich über Fast and Furious 7.
Yeah.
Wir reden über die Avengers natürlich. Auch wenn der erst am 23. April rauskommt, also sprich einen Tag vor dem Film, ich hoffe, viele von uns werden ihn dann schon gesehen haben. Also auf den warte ich ja ganz besonders. Was kommt noch im April? Habe ich vergessen.
Du stellst immer so komplizierte Fragen. Gen Ende der Sendung.
Spider-Man ist es auf jeden Fall nicht, aber den Song Spider-Man und ich von Fettes Brot, den hören wir jetzt zum Abschluss dieses Film Blue Moons. Vielen Dank, dass ihr alle angerufen habt. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis in 4 Wochen. Tschüss.
Tschüss.
Fritz.
Und das hört man.